Willkommen zu unserer vierten Special-Folge Handy-Notizen. Wir sind die beleuchteten Brüder. Vor mir am Tisch sitzt Benny. Schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Beziehungsweise guten Abend. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich habe schon den ganzen Tag hier bei dir rumgesessen.
Ja.
Wir haben viele Sachen gemacht.
Ja.
Aufgenommen.
Ja.
Für unser YouTube-Projekt. Und jetzt lassen wir den Abend ausklingen mit einer weiteren wunderbaren Special-Folge. Zwischen den Zwei-Wochen-Zyklus, mitten in der Mitte.
Mitten in der Mitte am Freitag, den 28. November? Kann das sein, bevor der 23. ist? Sowas kann ich immer nicht.
Kann sein. 24,
das ist dann 25 ja in vier Tagen,
ist Mittwoch, 26, 27 ist Freitag.
27. November ist heute, wenn ihr das tagesaktuell hört, wenn ihr das im Nachhinein hört, ist egal. Heute ist für uns der 23. November. Wir haben heute den ganzen Tag zusammen verbracht. Das war schön. Du bist im schönen Sommerwetter hierher gefahren.
Ja.
Und genau, wir haben einige YouTube-Let's Play-Videos aufgenommen und jetzt sind wir hier am Tisch. Wir haben uns eben einen Grog bestellt, also zwei für jeden einen. Und deswegen sind wir gut gesättigt und ganz gemütlich. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage für eine schöne Podcast-Folge.
Crocs sind sowieso eine gute Grundlage für fast alles.
Für fast alles. Und wenn du jetzt... nein, stopp, bevor ich das Wort an dich übergebe. Du kannst, wenn du magst, dir gleich schon mal die erste Handynotiz raussuchen. Hast du im Kopf, wunderbar. Trotzdem, weil vor wenigen Stunden die Eilmeldung rumging, Rest in Peace, Karl Dall. Karl Dall ist gestorben. Das finde ich traurig. Weil ja. Den mochte ich
79
gerne.
79 Jahre.
79 Jahre ist ja...
Ich hätte das Gefühl, der müsste schon 99 sein. Der war schon 79, als ich ein kleines Kind war.
Der war da schon irgendwie stark ergraut und hat einfach
Also als ich den gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe irgendeine... wie hieß die Sendung, die er selber hatte? Er hatte so eine Late-Night-Sendung.
Oh ja, oder komme ich aber nicht auf den Namen. Aber ich erinnere das auch.
Da, das muss ja, jetzt bin ich 36, da muss ich so, als ich das gesehen habe, 10 gewesen sein, also vor 26 Jahren, da war der Mitte 50 und da erschien der mir wie der älteste Mann der älteste Mann der Welt.
Im deutschen Fernsehen jedenfalls.
Mit Mitte 50, jetzt ist es in 20 Jahren bin ich so alt, wie Dall damals war.
Und Karl Dall war nur 3 Jahre älter als Udo Weitz, der auch vor wenigen Tagen verstorben ist.
Dem wir aber keine Ehre gleichermaßen erweisen.
Nein, aber ich finde
die Folge eingeläutet.
Ich finde es erstaunlich, dass der ja nun doch deutlich jünger wirkte, obwohl er nur 3 Jahre zwischen
war. Man muss allerdings auch sagen, dass Karl Dall in den letzten 10 Jahren oder auch 20 Jahren nicht gealtert ist, optisch.
Ich meine, ich habe den lange nicht gesehen, so bewusst.
Er hatte noch mal so, man sah schon, dass er ein bisschen abgebaut hatte, aber es gibt so Leute, die sind sehr früh, sehen die sehr alt aus, aber dann bleiben die so.
Ottfried Fischer habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Der hat irgendwie jetzt nur noch 9 Finger.
Ja.
Einer ist weg.
Verloren gegangen.
Ich weiß nicht, da war so ein Pflaster drüber und ein Fehler der andere. So ein kleiner. In der rechten Hand, glaube ich.
Ungeschickt gesäbelt.
Schwer Parkinson gezeichnet. Möglicherweise hängt es irgendwie damit zusammen. beim Säbeln mit Parkinson. Ups, Finger ab. Kann passieren.
Ist der immer noch so dick?
Ja, dicker noch.
Oh nee.
Der ist noch dicker. Der hat jetzt so Keimundausmaße fast.
Oh nee.
Und sieht auch sehr, sehr ungesund aus.
Ist nicht gesund.
Absolut nicht. Aber seine Frau fährt ab und zu mal eine Woche allein nach Ibiza, wenn sie wegkommen muss von ihm. Hat sie erzählt im Interview und er hat vor sich hin gelacht. Ja, genau. Okay, das so zu den tagesaktuellen Dingen. Wenn du magst, starte doch mit der ersten Handy-Notiz.
Ich weiß immer noch, wie Karl Dall Sendung hieß. Die war für mich damals nicht gut, weil ich als Kind das nicht verstanden habe.
Weil er so mit Anarchie spielte, ne?
Ich weiß nicht genau, was das Format war, aber es war halt nicht so wie die Wochenshow oder so. Die man auch als Kind verfolgen konnte und lachen konnte. Mein erstes Thema, habe ich schon angekündigt in der letzten regulären Folge, ist Phil Collins.
Oh ja,
Phil Collins. Und zwar habe ich das deswegen notiert, weil Phil Collins für mich so eine schwer zu greifende Figur ist. Und ich hatte mir gehofft, dass du mir vielleicht ein bisschen das aufhellen kannst. Denn Phil Collins ist sozusagen einerseits mega respektierter, heftiger Musiker und vor allem Schlagzeuger.
Und Songwriter auch.
Ja, aber er ist vor allen Dingen so musikalisch als Schlagzeuger. Mhm. Das ist so sein Status. Und gleichzeitig hat er aber dieses Solo-Projekt, in dem er so als Solo-Künstler Lieder schreibt und singt, die eher sehr stark in die fast schon schnulzige Pop-Richtung manchmal gehen.
In the Air Tonight.
Ja, Another Day in Paradise.
Ja.
So. Und dann hat er noch mit Genesis dieses krasse Superband-Projekt mit den beiden anderen, Mike und die, glaube ich, auch aus irgendwelchen anderen krassen Bands entstammen. Und ich kann das immer nicht so ganz einordnen. Ist das ein guter Typ? Ist er einfach gesegnet mit einem musikalischen und finanziellen Talent, wirtschaftlichen Talent, sich selbst zu vermarkten? Und darf man den cool finden oder ist der eher cringy? Ich habe in meinem Leben kein Verhältnis zu Phil Collins entwickelt, was belastbar ist. Ja.
Also ich kann ja mal sagen, zur Einordnung, mein persönliches Verhältnis zu Phil Collins, was sehr stark ausgeprägt war durch Quatsch eigentlich, ist geprägt durch meine Mutter, weil meine Mutter immer sagte, ach, ich finde ihn so toll, der macht so tolle Musik und ich mag seine Lieder, sowohl Genesis als auch, aber noch viel mehr die Schnulzen, die Solo-Schnulzen. Und dann hat sie aber von einem Tag auf den nächsten entschieden, dass sie doch kein Fan mehr ist, weil er seine langjährige Ehefrau für eine wesentlich jüngere Frau verließ.
Aha.
Das hat meine Mutter eben nicht verziehen. Und das ist so das, worunter ich Phil Collins immer abgespeichert hat. So ein alterner, reicher Mann, der gerne jüngere Frauen vernascht.
Der sieht halt auch einfach gar nicht aus wie ein Star. Der sieht halt aus wie so ein irgendein Dude, so ein No-Man-Typ, der irgendwo...
Wann hast du den das letzte Mal gesehen? Also was sind so die,
ich glaub, der
aktuellsten
ging noch mal,
Bilder oder Videoaufnahmen, die du von dem kennst?
Ich glaube, der ging vor nicht allzu langer Zeit nochmal durch die Presse mit irgendeiner ähnlichen Story, wie hat seine Frau für eine Jüngere verlassen.
Ja, ich habe da nämlich, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich habe neulich auch eine etwas ausführlichere Geschichte über ihn gehört, weswegen er wohl in die Boulevardpresse gelangt ist, weil seine viel jüngere Frau... ihm wohl nicht mehr sehr wohlgesonnen ist und ganz viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit wäscht. Und da ist es wohl so, dass sie sagt, er ist, glaube ich, 69 Jahre alt mittlerweile. Und sie hat erzählt, dass er zwischenzeitlich 5 Monate nicht geduscht hat. Und wohl der totale Messi ist und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Aber zusätzlich ist er wohl auch schwer, also körperlich krank. Physisch irgendwie stark eingeschränkt, ist wohl mal gestürzt und lag dann 2 Tage in der Wohnung oder im Haus, bis ihn jemand gefunden hat. Und ja, irgendwie gibt es dann nur Streit und böses Blut. Und so wie das da erzählt wurde, wo ich das war auch ein Podcast, wo ich das gehört habe, scheint ein sehr verbitterter Mann zu sein, der kein besonders glückliches Leben mehr führt, unter anderem oder hauptsächlich, weil er eben halt körperlich so stark abgebaut hat und sich total gehen lässt und wo auch zu seiner gesamten Umgebung sehr unfreundlich ist.
Das klingt wie David Hasselhoff, nur das mit dem unfreundlich nicht. Ja, und ich weiß nicht, ich kann, ja, das ist so schwierig.
Ich finde, das klingt eher wie Howard Hughes in The Aviator, gespielt von Leonardo DiCaprio, der nicht mehr nach draußen geht und in Flaschen pinkelt und sich alle Haare und Nägel wachsen lässt. So klingt das für mich.
Ich dachte an das Burger-Video von David Hasselhoff.
Ja, okay, ja, das war ja wohl Rock Bottom. Danach ist er ja, seine Tochter hat das ja ins Internet gestellt. Ja. Auch ganz herzerreißend eigentlich, ne, wenn du dir das vorstellst. Für die wenigen von euch, die das nicht kennen, David Hasselhoff, der große amerikanische Künstler, bekannt aus Knight Rider und Baywatch und vom Einsingen der Berliner Mauer, was er David Hasselhoff tatsächlich erzählt in Amerika. Also, dass er sagt, dass er dazu beigetragen hat, die deutsche Einheit voranzutreiben.
Ja, mit seinem Blinkeranzug.
Mit seinem Blinkeranzug, I've been looking for freedom. Der hat wohl ein schweres Alkoholproblem mindestens gehabt. Ob er es immer noch hat, weiß ich nicht. Und vor einigen Jahren ist ein Internetvideo viral gegangen, das seine Tochter gefilmt hat, das David Hasselhoff zeigt, wie er auf dem Boden in der Küche liegt mit halb offenem Hemd oder oben ohne. Weiß ich gar nicht mehr.
Also ja, ich glaube, er hatte noch irgendwas an und er versucht, einen Burger zu essen, der ihm komplett zerfleddert.
Genau, und er ist stinkebesoffen und versucht, sich irgendwie noch zu artikulieren, leid aber nur noch unverständlich vor sich hin. Und seine Tochter, die das Video dreht, sagt sowas wie, guck, was du dir antust, guck dich doch mal an, wo bist du gelandet?
Ja.
Und das hat sie, um ihn wachzurütteln, ins Internet gestellt. Und soweit ich weiß, war das wohl recht erfolgreich. Also er hat wohl danach eingelenkt und Entziehung gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch erfolgreich ist.
Ich habe irgendwann noch mal gesehen, dass er einen... Weiß ich nicht, ein Kind mit Down-Syndrom oder irgendein Kind oder so, dem haben sie dem ist sein Betreuer oder sowas durch Hollywood gefahren und dann haben sie angehalten und da hat David Hasselhoff gerade Kit gewaschen. Und ist das Kind mit Kit dann durchgefahren, durch Hollywood gefahren.
Das war für ein Zufall.
War super sympathisch, natürlich inszeniert, aber er hat es super gemacht. Und dann gab es nochmal diese Geschichte, wo er irgendwie Deutschland bei der Weltmeisterschaft angefeuert hat und irgend so ein geiles Video gedreht hat. Und es ist alles super selbstironisch und so. Ganz gut, David Hasselhoff.
Ich glaube auch, dass das eher ein guter Typ ist.
Aber Phil Collins, wie gesagt, ist für mich dieses Bubi-Gesicht. Und ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass alle sagen, er sei so ein guter Schlagzeuger. Ich kann das nicht beurteilen. Weiß ich nicht.
Kann ich auch nicht beurteilen.
Und ich habe auch noch nie ein Lied von Genesis außer I Can't Dance gehört. Und das ist halt so eine super Überband. Aber vielleicht ist es einfach die falsche Generation. Und wenn ich 20 Jahre jünger gewesen wäre oder 10... Ja, das ist was anderes gewesen.
Wahrscheinlich. Nee, aber so eine hart gefestigte Meinung zu Phil Collins habe ich leider auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber weißt du noch, wie du darauf gekommen bist? Wie du auf Phil Collins gekommen bist?
Vielleicht habe ich das gelesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Es ist schon so, dass das eine Irritation seit Jahrzehnten bei mir ist, dieser Typ.
Oh Gott, oh Gott.
Weil ich wirklich das nicht einschätzen kann. Ist das jetzt ein musikalisches Genie? Ist das ein Idiot? Ist das ein Popstar? Darf man den gut finden oder ist das...
Aber wenn ich das so lange schon umtreibe, warum hast du dich nicht schon längst mal erkundigt, außerhalb des Podcasts?
Es ist irgendwie schwierig. Weiß nicht, ja, könnte ich eigentlich mal machen.
Ja, so schwierig ist das nicht. Man muss nur ein paar
Links mal lesen. Vielleicht hat es mich nicht genug umgetrieben, aber es ist so ein bisschen... Ich hab keine Meinung zu Phil Collins.
Aber vielleicht hast du eine Meinung oder vielleicht Fachwissen zu meiner folgenden Frage,
bitte,
die mir gestern in den Kopf gekommen ist. Und das ist wieder so eine Art von Fragen, die man sich eigentlich nicht traut, öffentlich zu stellen, weil man sich für dumm hält, wenn man es nicht weiß. Aber ich weiß es einfach nicht. Woraus sind Wolken? Das ist doch nicht nur Wasserdampf, oder?
Ich habe das tatsächlich kürzlich meiner Tochter versucht zu erklären mit Halbwissen. Aber an sich ist es ja schon so, Wasser verdunstet permanent, steigt nach oben. Mhm. Und wenn es eine gewisse Höhe erreicht hat, kühlt es so sehr ab, dass es wieder zu Wasser wird.
Ja.
Und dieses zu Wasser werden ist aber nicht so, dass es sich sofort in einem Regentropfen manifestiert, sondern wie wenn du Nebel hast, halt zu so feuchter Luft. Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das sind so ganz feine kleine Tröpfchen, die aber vielleicht dann noch so leicht sind und so wenige sind, dass sie nicht der Schwerkraft anheimfallen. Und die sammeln sich, glaube ich, tatsächlich, ballen sich aus irgendeinem Grund zusammen.
Also sind Wolken flüssig?
Wenn du jetzt ich würde sagen, Wolken sind wie Nebel. Wolken sind Luft mit hoher Feuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit.
Aber dann ja trotzdem gasförmig, weil Nebel ist ja auch gasförmig.
Nein, Nebel ist sozusagen in Gas gelöste Flüssigkeit. Es gibt doch diese Sachen, so wie es auch Emulsion gibt oder Suspension. Da gibt es ja diese verschiedenen Begriffe, wenn Feststoffe in Flüssigkeit, Flüssigkeit in Feststoff, gibt es Flüssigkeit in Feststoff nicht, andersrum. Ja, Feststoff in Flüssigkeit und so weiter. Und ich glaube, so ist es auch mit Wasserdampf.
Aber Entschuldigung, ganz kurz. Emulsion und Suspension ist doch Flüssigkeit in Flüssigkeit, nur mit unterschiedlich hoher Dichte.
Ja.
Also ganz klassisch, Emulsion ist Wasser in Öl. Oder Öl in Wasser. Das sind Emulsionen.
Ach, das sind sozusagen zwei verschiedene Flüssigkeiten, die sich aber nicht miteinander verdingsen. Und Suspension? Genau.
Ist ja auch irgendwie eine Art von Lösung.
Aber Rauch. Rauch ist Feststoff in Luft.
Zigarettenrauch?
Ja, also was vom Feuer. Da hast du halt irgendwie die Feststoffe, die aber sich in der Luft verteilen, weil sie irgendwie einzelne Moleküle leicht durchtreiben oder durch die Hitze nach oben geschossen werden. Und Nebel ist, glaube ich, Flüssigkeit in Gas. Rauch ist Feststoff in Gas und Nebel ist Flüssigkeit in Gas. Und ich meine, dass Wolken nicht viel anders sind als Nebel. Und wenn die aber irgendwann eine bestimmte Masse erreicht haben, ein Gewicht, dann regnen sie irgendwie ab. Dann finden die zusammen und verbinden sich und dann werden es Regentropfen, die dann...
Gestern war ein nahezu wolkenloser Himmel, aber da gab es so eine kleine Bande von drei direkt nebeneinander sich befindenden weißen Wölkchen.
Bande.
Und da habe ich mich so gefragt, warum jetzt gerade da? Warum jetzt gerade nur da? Warum denn nicht überall sonst?
Warum die sich zusammenfinden, weiß ich tatsächlich auch nicht so genau.
Wolken, geil.
Ob die sich irgendwie dann anziehen oder... Was ist los? Aber es muss so sein, dass das Flüssigkeit ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Ja, das ist ja auch mein erster.
Aber auch geil, dass wenn du Flüssigkeit in der Luft siehst, Wasser, dass es dann weiß aussieht.
Ja, wenn es so viele aufeinander, Moleküle viel aufeinander sind,
wie Watte. Dann
kann man nicht mehr durchgucken. Genau, es sieht aus wie Watte, als wäre das ganz weich, wenn du da irgendwie anfassen würdest oder aus dem Flugzeug rausspringst, aus dem Heißluftballon zum Beispiel. Dass man auf den Wolken hüpfen kann, das wäre schön. Haben wir als Kind immer vorgestellt. Das, was ihr gerade so am Geknitzen und Geknarze hört, das ist meine Katze Gordon, mein Kater Gordon, der auf Smileys Pizzakartons es sich gerade bequem macht. Da liegt er gerne drauf.
Jetzt hast du indirekt verraten, dass du entweder sehr lange nicht aufgeräumt hast oder 2 Tage in Folge dir Dinge bestellt hast.
Ich habe 2 Tage in Folge mir Dinge bestellt.
Ja.
Das ist kein großes Geheimnis.
Das ist kein großes Geheimnis. Aber man könnte jetzt den Schluss ziehen und sagen, hä, habt ihr nicht gerade Crocs bestellt? Das sind da Pizzakartons. Was ist los bei euch? Sodom und Gomorra.
Ich würde sagen, das geht keinen, auch nur im feuchten
Wo Furz wir an. Gerade beim Thema Essen sind.
Ja.
Ich habe mir notiert, und ich weiß nicht mehr warum, aber vielleicht einfach nur, um sie zu lobpreisen, weil sie so geil sind und sie nicht so verbreitet sind, habe ich mir Tacos notiert.
Mhm.
Hast du mal richtige, echte Tacos gegessen?
Du musst mir mal ganz kurz noch mal ganz genau sagen, was Tacos sind.
Das Problem ist ja, es gibt so viele Begriffe in diesem ganzen Mexikanisch-Spanischen. Es gibt Enchiladas, Burritos, Quesadillas,
genau.
Fajitas.
Kenn ich nicht.
Oder Fajitas, keine Ahnung. Tacos, Nachos, Tortillas. Und je nachdem, ob du in Spanien oder Mexiko bist, und alles verschiedene Dinge. Die Tacos, wie ich sie aus Mexiko kenne, sind was es hier nämlich eigentlich gar nicht gibt, nämlich nur so, ich hätte fast 5 Markstück groß, aber sie sind schon ein bisschen größer als ein 5 Markstück, so vielleicht glasgroße, kleine Maisfladen, in die dann, oder vielleicht ein bisschen größer noch, ist aber geil, sie sind relativ klein und da werden dann verschiedene Zutaten reingepackt und dann werden die so geklappt und dann dippt man die irgendwo rein und haut die sich so rein und es gibt halt in Mexiko überall diese Straßenstände, an denen du dir dann einfach 3 oder 5 oder 10 Tacos bestellst und dann kriegst du dazu meistens irgendwie Koriander und Limette und Chili-Dip und das ist einfach super, ein super geiles Art von Essen und die sind aber, gibt's hier nicht, außer in so Street-Food-Trucks, die ja seit einigen Jahren in sind. Und ich weiß nicht, wie, vielleicht wollte ich über diese vielen verschiedenen Namen reden oder einfach, wie mich das damals beeindruckt hat, als ich in Mexiko war, weil das irgendwie so eine Form von Exotik hatte, die man eigentlich in dieser krass globalisierten Welt nicht mehr hat. Als wir noch sehr jung waren und wenn man dann manchmal im Urlaub war, da war es so, dass es wirklich sehr anders war. Und jetzt ist es so egal, in welche europäische oder weltweite Großstadt du fährst. Du bist
da, wo ich im Urlaub war, war das nicht sehr anders, weil meine Eltern immer auf solche Sachen sehr viel Wert gelegt haben, ob man zum Beispiel irgendwo auch ein Hotel hat, wo man auf jeden Fall auch auf Deutsch bestellen kann und entsprechend dann auch das Essen ausgerichtet war auf zumindest westeuropäische Küche. Und es gab halt irgendwie immer morgens, abends, mittags Buffet und da gab es dann aber auch Marmelade und Nutella und Honig zum Frühstück und dann gab es auch Schnitzel und in Tunesien und Ägypten und Fuerteventura und wo wir überall waren.
Gut, dass man dafür in Urlaub fährt.
Ja, meine Familie ist nie irgendwo in Urlaub gefahren, um dort die Kultur kennenzulernen.
Ja.
Also wenn, dann mal so occasionally, dass man mal so eine Tour bucht, um zu irgendwelchen, in irgendeiner Altstadt in Rodos gefahren wird, mit noch 20 anderen aus demselben Hotel stammenden Touristen. Sowas haben wir gemacht. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, relativ viele Länder gesehen zu haben, ohne die auch nur in meinem Kopf unterscheiden zu können, weil das waren einfach nur jeweils sehr touristische All-Inclusive-Hotels.
Ja.
Und entsprechend kann ich dir auch wenig über die Küche in anderen Ländern sagen. Und wie du mich aber sicherlich auch ganz richtig einschätzt, interessiert mich das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Als du gerade die Tacos beschrieben hast, habe ich nur gedacht, ich bin einfach kein Dipper.
Es ist nicht so richtig zum Dippen.
Du hast also meistens gesagt, dass es ja, verschiedene Soßen gibt und häufig, du kannst irgendwann reindippen.
Ja, kannst du auch, aber häufig ist es auch mit drauf. Also eigentlich ist es meistens einfach nur irgendeine Art von Fleisch, verschiedene Arten von Fleisch. Und die hauen halt überall noch Limette und Koriander und manchmal noch so eine scharfe Soße mit dazu. Aber das ist, es schmeckt einfach super gut und interessant. Und als wir, von wegen Exotik, ich war in Mexiko mit meiner damals 4 oder 5 Monate alten Tochter.
Und war, deiner Frau.
Und meiner Frau. Und es war tatsächlich dann ein bisschen krass. Wir waren vorher in den USA und da ist halt alles in den USA. So kennt man irgendwie. Und es ist halt einfach sehr wenig exotisch und alles sehr erschlossen. Und dann waren wir da und waren den ersten Tag in so einer Großstadt, was so ein krasses Moloch war an fetten Straßen und einfach wirklich anders. Also du kriegst das ja schon, wenn du jetzt irgendwo nach Namibia oder sonst wo fährst, hast du auch, also es ist auch deutlich anders als hier. Und dann sind wir einfach durch die Stadt gelaufen, aber es war, folgte nicht diesen Regeln, wie man sie sonst kennt von irgendwelchen Städten, durch die man läuft und sich anguckt, sondern es war alles merkwürdig. Und dann hatten wir aber halt Hunger und sind irgendwo hingegangen, wo man es essen konnte. Und da konnten wir Tacos bestellen. Und dann hat sie gefragt, ja, was wollt ihr denn für Tacos? Und dann gab es irgendwie 20 verschiedene Tacos. Und auf der Karte konnten wir mit unseren geringen Spanischkenntnissen nicht erkennen, was es ist. Und dann hat uns die Frau versucht zu erklären, was es ist. Und es gibt dann halt irgendwie so normales, irgendwie, keine Ahnung, Schweinefleisch, Pulled Pork mäßig. Und dann gibt es aber die verschiedenen Teile des Körpers dieser Tiere. Und dann sagte sie halt, was ist denn das? It's the head. Was heißt hier der Held? Oder so, okay, das wollen wir nicht. Und dann The Eyes. Es gab einen Taco, der aus Augen bestand.
Augentacos.
Und das Beste war, and that is the face. Und dann meinten wir, wo ist denn der Unterschied zum Head? Und es war halt offensichtlich die Gesichtshaut des Schweines, die dann da reingemacht haben. Es gibt auch Hodentacos und.
Vielleicht war als Head das Gehirn gemeint.
Das könnte auch sein. Das könnte
sein und was anderes dann, ja.
Also Face fand ich schon echt scharf. Es gab ja ganz viele. Und wir waren, bei einigen wussten wir dann sozusagen, das ist safe. Und dann haben wir auf jeden Fall nur die bestellt und nichts von dem
weirden. Also ich sag mal, ein norddeutsches Traditionsgericht Grünkohl wird ja häufig auch serviert, nicht nur mit zum Beispiel Pinkel, sondern auch mit Schweinebacke.
Ja.
Also einfach Schweinebacke. Ja.
Und auch hier, es gibt auch, wie heißt das, zum Knuspern, Schweineschwarte.
Mhm.
Das ist ja auch panierte Haut, glaube ich.
Ja, aber bei der Schweinebacke hast du halt auf jeden Fall auch das Face. Deswegen komme ich drauf.
Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich einfach so.
Ja, das ist und ja.
Dass das gar nicht so exotisch ist,
nee, wenn man sich. Aber war schon komisch. Wir sind dann noch ein bisschen weiter gegangen. Da war da so eine Markthalle. Das war echt ein totaler, ganz enge Gänge und ganz viele Ebenen und buntes Treiben. Und irgendwann stand ich halt einfach vor so einem riesigen Schweinekopf ohne Haut. Der hing da halt einfach. Und die Leute schoben irgendwelche Hälften durch die Gegend und den Kühltransporter wieder weg.
Wie bei Dr. Tod.
Wie bei Dr. Tod.
Wie heißt der Gunther von Hagen, ne? Körperwellen.
Ist der eigentlich tot?
Nein, der ist nicht tot.
Macht der immer noch Körperwellen?
Ich glaube schon.
Warst du da mal drin?
Nee. Aber hätte ich Bock drauf.
Ich glaube auch, dass das interessant ist.
Das ist garantiert
interessant. Warum war das eigentlich so kontrovers damals? Ich meine, der hat sich halt ein bisschen morbide inszeniert mit seinem Hut und dem ganzen Scheiß.
Ja, aber er hat halt auch mit sehr viel Morbidität Geld verdient, mit toten Menschen und
Tieren. Ja, okay, aber
die
trotzdem hat. Ist es ja
erstmal... Was fällt dir denn sonst ein, wo tote Menschen ausgestellt werden?
Fällt mir nichts ein, aber ich finde, das ist schon einfach offensichtlich ein interessantes Studienobjekt auch. Und so wie das aufbereitet
ist. Ja, sicher ist das interessant.
Aber was war daran das Kontroverse, dass er die so in Alltagssituationen präsentiert
hat? Ich glaube eher der kommerzielle Ansatz dahinter. Dass es halt so ein Massenphänomen-Ding geworden ist und nicht nur für Medizinstudenten und Biologen, sondern.
Aber ist doch geil, wenn viele Leute.
Das ist auch gut. Und wenn man halt keinen Bock drauf hat, dann soll man es lassen. Ist auch kein Problem.
Also ich habe kein Problem mit Gunther von Hagen.
Nee. Außer hör auf, da in den Eierkartons rumzubuddeln.
Gibt's doch gar keinen Grund für.
Ja, Katzen brauchen keinen Grund, um irgendetwas zu tun, das kann ich dir schon mal sagen.
Also Dr. Tod.
Okay. Dr. Tod. Ich habe eine andere Feststellung gemacht vor einiger Zeit, und zwar der berühmte Satz, Ausnahme bestätigen die Regeln.
Ja.
Das ist, glaube ich, das dümmste Argument, was irgendwie allgemeine Anerkennung gefunden hat.
Es gibt viele von solchen Phrasen und Redewendungen, die sehr dumm sind.
Ja, aber damit
Ausnahmen
bestätigen Regeln ist eigentlich das Eingeständnis, kein Argument mehr für seine These zu haben, aber es ist allgemein gesellschaftlich so akzeptiert, dass da keiner drüber stolpert. Ja, na klar, natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen von der Regel.
Wird das nicht augenzwinkernd gesagt?
Ich glaube, ehrlich gesagt,
so nicht immer. So nach dem Motto, ja, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel, hahaha.
So, ja, so, dann ist
so
es okay.
So wie ein Vorführeffekt, nur halt andersrum.
Dann finde ich es okay, aber ich glaube nicht, dass das immer passiert. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die, ich will jetzt nicht wieder auf die Corona-Leugner und sonstigen Verschwörungsideologen kommen, aber
ich glaube, dass es so ist. Meistens wird es so benutzt, du hast gerade einen starken, absoluten Punkt gemacht. Du sagst, so ist es. Und dann passiert genau das Gegenteil. Und dann willst du aber sagen, dass diese eine Instanz jetzt nicht die grundsätzliche Wahrheit dessen negiert. Das ist sozusagen die Umkehrung dessen, dass du sagst, ja, du kannst doch jetzt nicht einfach nur ein Beispiel bringen und damit widerlegen, dass es grundsätzlich schon so ist.
Aber wenn du ein grundsätzliches Argument für etwas bringst und es gibt Ausnahmen, dann ist der Grundsatz deines Arguments ja absolut schon nicht mehr vorhanden.
Also es ist auf jeden Fall dumm zu sagen, dass die Ausnahmen die Regel bestätigen, denn das tun sie auf jeden Fall nicht.
Ja.
Sie bestätigen sie auf gar keinen Fall.
Dafür das hat ist halt jede Regel zu viele Ausnahmen.
Aber du sagst damit im Prinzip, ja, es gilt nicht absolut, es ist nicht in 100% der Fälle so, aber trotzdem, also wenn ich jetzt dir eine These entgegenhaue, weiß ich nicht, so von wegen, alle Crocs sind geil. Crocs sind immer geil. Mhm. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Crocs immer geil sind. Und dann sagst du, ey, letzte Woche hatte ich einen richtig ekligen Croc.
Mit Schweinegesicht. Mit
Schweinegesicht. Dann würde ich jetzt sagen, dann will ich jetzt damit sagen, dass das zwar sein kann, aber trotzdem nichts von meiner Aussage relevant wegnimmt. Ich will, damit sage ich im Prinzip, ja, du hast recht, Korinthenkacker, es ist nicht absolut gemeint, aber trotzdem ist der Punkt, den ich mache, dass Crocs richtig geil sind.
Aber dann sag doch, dass du Crocs richtig geil findest, dann muss man ja auch nicht mehr irgendwie mit Absolutismen arbeiten.
Das ist dann, ja, das kann man so machen, aber richtig, dann hat man recht und so, aber es ist halt, ich mag das gerne, wenn man mal übertreiben kann.
Ich plädiere für absolute Aussagen nur dann, wenn man keine Ausnahmen zulässt und wenn man dann eine Ausnahme hört, dann kann man nicht sagen, um seine Ursprungsthese zu bestätigen, dass es ja die Ausnahme geben muss.
Ich mag absolute Aussagen. Ich mache auch selber viele absolute Aussagen. Aber ich finde, Ausnahmen bestätigen die Regel schon deswegen doof, weil das so ein Spruch ist. So ein Höhöh-Spruch. Mhm. Weil er so abgenudelt ist. Und weil er auch einfach noch faktisch inhaltlich falsch ist.
Darauf deswegen wollte ich hinaus.
Bin ich in der Ablehnung der Aussage bei dir, aber ich mag absolute Aussagen. Okay. Ich hau gerne mit diesen Dingen einfach um mich.
Und Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich habe das schon sehr, sehr häufig erzählt, aber noch nicht in diesem Podcast, glaube ich.
Dann hast du deine ganze Notiz-App auswendig gelernt, oder was?
Ich habe eben zwischendurch immer reingeguckt. Ah, ja. Aber ich versuche das mehr in den Flow zu bringen.
Ich finde das wirklich gut. Aber jetzt nochmal kurz einen Schluck Sekt hinterher.
Ich habe irgendwann mal die Beobachtung gemacht, das habe ich dir vielleicht auch schon erzählt, ich habe es schon vielen Leuten erzählt, dass Matratzenläden immer an Kreuzungen sind.
Das hast du mir noch nicht gesagt. Das passiert, das ist nicht selten der Fall, das stimmt.
Es ist wirklich kurios, wenn du durch die Stadt fährst und du siehst, Matratzengeschäften sind immer an Ecken. Das heißt, also an Ecken von Straßen, das heißt, in beide Richtungen, in zwei verschiedene Straßen, gehen die Schaufenster kilometerweit gefühlt. Und bei Matratzenläden ist es überproportional oft. Und ich habe mich gefragt, woran es liegen kann. Die Ladenfläche ist nicht zwingend größer, nur weil du an der Ecke bist. Die brauchen vielleicht ein großes Lager, weil Matratzen viel Platz wegnehmen. Aber es ist deswegen so absurd, weil die viel Schaufensterfläche haben.
Ja.
Wo nur Matratzen drin sind. Das sind keine Matratzen. Du brauchst bei keinem anderen Geschäft so wenig Schaufenster wie bei Matratzen.
Das stimmt.
Und trotzdem haben sie drin, sind immer diese riesigen Sale, Ausverkauf, 70% Schilder drin.
Ja.
Und sie sind immer an Ecken. Und ich habe diese Theorie relativ lange entwickelt und immer wieder beobachtet. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt prüfe ich es nach, auch auf die Gefahr hin, dass mich die Realität kalt erwischt. Ich habe bei Google Maps Matratzenladen eingegeben. Und es ist so.
Dass sie wirklich überproportional an der Ecke sind.
Es gibt welche, die sind auch nicht an Ecken.
Ja.
Aber die absolut überwiegende Teil sind. Wir haben mich überlegt, gibt es vielleicht einfach sehr viele Ecken? Und es ist sozusagen eigentlich bei allen denen so, bei Matratzen, denen fällt es auf wegen der Sinnlosigkeit der Schaufenster. Aber das stimmt nicht. Das glaub ich auch nicht. Sehr lange Ladenzeilen und lange Straßen, in denen viele Läden nebeneinander sind. An der Ecke sind die Matratzenläden. Das ist so kurios und ich kann es mir nicht erklären. Und es muss einen Grund geben. Es ist schon komisch, dass es so viele Matratzenläden gibt.
Habe ich auch gerade gedacht, weil, also wenn ich mir eine Matratze kaufe, ist mein erster Gedanke nicht, ich gehe in einen Matratzenladen, sondern ich gehe in einen Möbelladen. Also ich gehe irgendwie zu IKEA oder Dobruf oder dänisches Bettenlager.
Gerade IKEA, wo sowieso jeder ständig ist, die auch wahrscheinlich sehr viele Matratzen verkaufen. Warum gibt es so viele? Ja, dänisches Bettenlager würde ich jetzt auch als Matratzenladen sehen.
Nein, dänisches Bettenlager ist ein eindeutig Möbelgeschäft.
Ja,
da kannst du alles kaufen. Die sind häufig alleine stehend, ist mir mal aufgefallen. Also, dass sie irgendwie wie so Mini-Versionen von so einem riesen IKEA sind zum Beispiel. Also in einzelnen Gebäuden, aber dann nur dänisches Beckenlager.
Echt?
also zumindest fallen mir zwei ein. Das sind die einzigen beiden, die ich kenne, auf die das zutrifft.
Matratzen-Concord
gibt es. Matratzen-Concord, glaube ich, oder? Heißt es nicht Concord? I don't know. Nein, I don't fucking care.
Ich denke wahrscheinlich die Concorde, das Überschallflugzeug. Das habe ich als Kind immer richtig fasziniert, die Concorde.
Hamburg-Paris.
Nee, Paris-New York. Die Schallmauer durchbrechen. Bam. Das war für mich immer, wie funktioniert das eigentlich? Überschall, wenn du sozusagen...
Ja, du Schallgeschwindigkeit ist irgendwie so 300 Meter pro Sekunde.
Ja, und wenn du schneller fliegst als das.
Kann das sein? 300 Meter, ist das die Lichtgeschwindigkeit? Das ist 300 Meter, irgendwas ist das.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fliegst du schneller, als der Schall sich ausdehnt. Und warum knallt es dann?
Weil du die Mauer durchbrichst. Mauer durchbruch. macht Lärm. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Puh, war kein Plan. Aber das mit den Matratzen, da möchte ich auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Also, du hast vollkommen recht natürlich, das mit der Schaufensterfläche ist richtiger Bullshit. Das braucht man überhaupt nicht in dem Zusammenhang.
Die könnten einen ganz kleinen Eingang haben und hinten so einen ewigen Schlauch in so einen Hinterhof oder so, oder mit dem Lager ohne ein Fenster.
Ja. Einmal draufschreiben, hier Matratzen. Jeder weiß, wie so eine Matratze aussieht und keiner kann optisch eine 100 Euro von einer 4.000 Euro Matratze unterscheiden, von außen, ohne sie zu berühren.
Meine Matratze, übrigens gerade Fun Fact, ist in der Mitte durchgebrochen.
Die Matratze ist in der Mitte durchgebrochen? Wie kann sowas brechen?
Weil ich sie gekippt hatte, aus irgendeinem Grund, weil ich da drunter gesaugt hatte oder so. Und dann hatte ich sie nicht rechtzeitig zurückgekippt und ist sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen und in der Mitte glatt durchgebrochen.
Was hat die für eine Maße?
Die ist sehr breit. 1,60 oder 1,80 sogar.
1,60 ist nicht sehr breit.
1,80?
Wir haben 1,80 mal 2 Meter.
Vielleicht auch 1,80. Ja, 2 Meter auch. Aber ich glaube, 1,80, sie ist in der Mitte durchgebrochen. Also auf der einen Seite ist sie noch zusammen mit so einem kleinen Stück.
Na, gut, dass du aufgrund deiner umfangreichen Recherche weißt, wo du jetzt den nächsten Matratzenladen
gehst. Ich muss mal zu einer Ecke gehen.
Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Matratzenladen ist.
Matratzenladen an der Ecke. Ja.
Tatsächlich ist ja bei dir.
Meine Matratze ist. Boah, ist die alt. Die ist. Ich glaube, 16 Jahre alt.
Ja, meine wird auch nächstes Jahr 10. Ich habe auch gerade neu schon darüber nachgedacht oder laut nachgedacht, eine neue zu kaufen. Aber was wir hier neulich gemacht haben, ist die Matratze einmal zu drehen, obwohl die gar nicht dafür ausgelegt ist. Weil man sieht halt, oben ist die Liegefläche und unten halt nicht. Wir haben es trotzdem gemacht.
Ja. Man soll die nämlich immer in alle Richtungen drehen. Also oben, unten und links, rechts. Und
genau. Aber funktioniert noch ganz gut und ich habe damals 400 Euro dafür bezahlt, das weiß ich noch. Und diese am Stück Matratzen sind ja ziemlich teuer eigentlich, ne? Also diese sehr großen. Aber ich hatte halt keine Lust auf so eine Besucherritze in der Mitte.
Ja.
Deswegen keine zwei einzelnen. Aber bisher ist sie tipptopp. Und für mich war das irgendwie damals echt viel Geld. Mittlerweile würde ich sagen, wenn ich mir jetzt eine neue Matratze kaufe, darf ich auch gern vierstellig kosten. Weil ich es mir halt leisten kann, zum einen. Und zum anderen, ich mir halt auch denke, man verbringt guten Drittel seines Lebens im Bett. Und da sollte es schon irgendwie was Hochpreisiges, also zumindest Hochqualitatives sein.
Im letzten Podcast haben wir noch über mein Anwesen gesprochen. Ja. Über deine Bereitschaft, vierstellige Beträge für Matratzen
aus. Ich glaube aber, das ist sinnvoll. Ich glaube, das ist ein Investitionspunkt, in dem man nicht sparen sollte.
Aber ich gebe immer ungern viel Geld für Dinge aus, an denen ich keine aktive Freude habe. Eine Matratze ist für mich sozusagen ein gesetzter Standard. Ich schlafe immer auf einer Matratze. Ja. Das heißt, wenn ich mir eine Matratze kaufe, habe ich erstmal keinen Zugewinn. Vielleicht ist sie ein bisschen bequemer, aber...
Vielleicht schläfst du besser. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal Probleme mit Rücken oder Nackenschmerzen hast.
Ich glaube, das liegt daran, dass meine Matratze durchgebrochen ist.
Und 16 Jahre alt.
Ich bin davon heute Morgen aufgewacht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich seit 3 Jahren kein Bett habe, sondern auf einer Europalette schlafe.
Aber wenn dann eine gute Matratze drauf ist, ist das ja nicht schlimm.
Ohne Lattenrost. Ja. Lattenrost ist ja angeblich auch so mit diesen ganzen Einstellungen. Und wer versteht das eigentlich? Und wer hat da eigentlich echt eine Einstellung für sich gefunden?
Keiner, glaube ich.
Jeder schiebt das irgendwie hin und denkt nicht weiter drüber nach.
Das ist wie mit Boxspringbetten, die sich einfach gekauft werden, weil es en vogue ist.
Aber im Laden erzählen sie dir, dass du diese Federn verschieben kannst.
Kannst du echt so deinen Nackenbereich so einstellen, wie du es brauchst. Und auf der Gegenseite kannst du es anders machen.
Ja.
Ja. Nee. Mm-mm. Ist nicht so meins, sowas. Deins auch nicht. Aber das heißt, du würdest jetzt versuchen, so einen schönen 200-Euro-Schnapper zu machen?
Nein, ich würde bei Matratzen auch nicht sparen. Aber, es wäre trotzdem nicht so, dass ich würde mich trotzdem, glaube ich, ärgern über das Geld, das weg ist. Es ist eher so wie, jetzt muss ich dafür Geld ausgeben und ich habe auch nicht mehr was davon.
Ich kann dir sagen, vielleicht hilft, bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Wir haben uns jetzt entschieden, für Weihnachten von all unseren Familienangehörigen Mediamarkt-Gutscheine zu wünschen, weil wir gerne einen neuen Staubsauger haben möchten. Und zwar
warum?
So einen Akku.
Der Staubsauger ist gerade kaputt gegangen. Ja. Ich weiß nicht warum. Das ist richtig traurig. Das ist von Dyson.
Ein Akkustaubsauger wollen wir haben. So einen, den man nicht immer mit dem Kabel durch die Wohnung ziehen muss. Ja. Und auch keinen, den man so hinter sich herziehen muss, sondern halt so einen Stab. Und dann kann man ihn auch auseinanderziehen. Dann hat man so einen Handstaubsauger, so viele ja. Ecken an der Decke oder so. Und da kosten die guten, fangen so an bei 500, 600 Euro.
Ja.
Und eigentlich muss ich sagen, das ist schon viel Geld für einen fucking scheiß Staubsauger.
Ja, wo du auch einen für 130 kriegen kannst oder wahrscheinlich sogar für 70.
Genau.
So einen billigen Scheiß.
Genau, aber ich habe so den Eindruck, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich auch für solche Sachen viel Geld für Qualität ausgeben möchte. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinen Eltern, weil meine Eltern haben eigentlich immer alles gehabt, von allen immer irgendwas gehabt, so technische Sachen irgendwie. Es gab eigentlich nichts, was es in der Wohnung meiner Eltern nicht gab, eigentlich bis zum heutigen Tag, aber alles war immer so das Billigste vom Billigen. Ja. Tablets, Laptops,
ja.
PCs, keine Ahnung, irgendwelche Sportgeräte, auch Betten und sowas. Und es gab immer alles, aber halt in schlechter Qualität. Und dann hat es nie lang gehalten, dann hat es nicht gut funktioniert. Und ich habe, glaube ich, aufgrund dessen ganz doll die Einstellung, dass wenn ich mir solche Sachen jetzt kaufe heutzutage, mit den finanziellen Möglichkeiten, die man als Eigenerwachsener hat, dann möchte ich auch lieber ein bisschen mehr dafür ausgeben, um dann auch eine gute Qualität zu haben.
Das ist bei mir genau andersrum. Meine Eltern haben immer völlig übertrieben und ja. auch bei den Sachen, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, auf jeden Fall mega High-End-Scheiß gekauft. So mit dieser Attitüde von, wir wollen auch so und vielleicht auch, weil ihre Eltern immer so improvisiert hatten.
Ja.
Und bei uns ist immer, wir nehmen alles irgendwie gebraucht und was wir kriegen und zusammengeschustert und geflickt und so weiter. Manchmal habe ich das auch, dass ich dann so sage, nee, aber jetzt mal hier irgendwie ordentlich, aber es kommt halt auch noch so ein bisschen dieses Öko-Ding dazu mit keine neuen Sachen, sondern lieber Gebrauchtsachen und Sachen möglichst lang benutzen. Aber manchmal kriegt man auch einfach einen Rappel, wenn man einfach seit 3 Jahren keine Türklinken hat oder so.
Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel dir einen neuen Kühlschrank kaufen müsstest,
ja.
würdest du ja auch zum Beispiel ja. auf was Neues gehen, auch aufgrund von Öko-Gedanken.
Zum Beispiel habe ich eine Spülmaschine, eine wirklich gute, gekauft, die auch ewig haltbar ist, aber tatsächlich gebraucht und aufgemotzt von so einem Typen, der die Maschinen ja. irgendwie, und der hatte halt irgendeinen kleinen Defekt, der hat die fit gemacht, hat uns 2 Jahre Garantie gegeben und die ist super.
War denn nicht gerade vor ein paar Wochen Wasser drunter?
Ja, der Schlauch hinten hat einen Riss. Das stimmt, aber das passiert überall. Den habe ich ausgetauscht. Ich bin derbe der Handyman geworden. Alter, das ist so krass. Ich sag dir, ich habe gestern habe ich eine fucking Glühbirne im Auto ausgetauscht selber.
Wo?
Ich mir früher nie zugetraut.
Wo war die?
Wie, wo war die? Vorne im Auto, ne? Die Scheinwerfer.
Scheinwerfer, okay. Das ist nicht schlecht.
So.
Also je nach Auto, aber ja.
Und ja, das war schon, das wäre jetzt nicht kein... Aber es ist schon so, dass ich irgendwie denke, wieso kann ich das? Und ich habe eine Dachbodenleiter, die nicht die Maße hatte, die eigentlich dafür vorgesehen waren, eingebaut. Und ich musste voll improvisieren und gucken, wie sind die jetzt irgendwie, wie sind die Abstände. Und dann musste ich Bretter, die da vorher angeklebt waren, abbrechen und mir das überlegen, wie das passt und wie ich das installiere. Und dann am Ende steht die und ich bin da raufgeklettert und dachte, ich kann jetzt nicht hochklettern, weil ich habe es selber gebaut. Ich kann mir selber nicht vertrauen, diesem Ding. Aber das habe ich ja auch schon vor ein paar Monaten mal erzählt mit diesem ganzen Hühnerstall-Kram. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn so ein Typ wie ich, der groß geworden ist in einer Familie, schöne Grüße, ihr hört inzwischen zu, die für jeden Scheiß jemanden hat kommen lassen.
Und sich immer den neuesten High-End-Scheiß
gekauft hat. Und sich den neuesten High-End-Scheiß gekauft hat und auf jeden Fall nie irgendwas selber repariert hat. In diesem Gefühl von, und mein Opa wiederum hat das ganze Haus selber gebaut, so ungefähr, und meine Eltern waren das Gegenteil davon. Also, dass mein Vater mit uns ein Fahrrad geflickt hätte, undenkbar, ab zum Fahrradhändler, hier, noch ordentlich 20 Euro für die Kaffeekasse reingedonnert. Ich habe jetzt sukzessive mir so Sachen angeeignet und das fühlt sich einfach mega gut an, wenn das klappt. Aber andererseits hat man auch dieses, habe ich auch geflucht, weil ich hatte diese Dachbodenleiter, die Luke haben wir drin gelassen, ich habe die abmontiert, habe ich festgestellt, das passt nicht. Und dann ging das nicht und dann ging das nicht und dann hatte ich noch eine Idee und es klappte nicht und dann habe ich mega geflucht und gesagt, diese Scheiße läuft, deswegen lässt man Handwerker kommen. Aber am Ende hat es geklappt.
Und du bist da schon hoch und runter ja. gelaufen und es hält.
Ja.
Und knarrt auch nicht,
oder und ich, dass man Angst hat. Und am Ende habe ich das noch abgesägt unten, damit das die richtigen Abstand hat und so. Also das war ein bisschen zu lang. Mega geil.
Weißt du, was daran so spannend ist? Ich bin auch da anders aufgewachsen als du, weil mein Papa ist jetzt nicht der beste Handwerker ever, aber der macht zu Hause eigentlich alles. Mein Bruder hat das ganz toll geerbt. Mein Bruder hat in seinem Haus die komplette Küche selbst gebaut. Ja. Alles selbst gebaut. Also natürlich nicht die Geräte selbst gebaut, aber die Arbeitsplatte selbst.
Ganz kurz. Als meine Eltern, nur um das zu veranschaulichen, eine neue Küche brauchten, waren wir einfach 3 Monate lang jeden Tag in einem Restaurant essen, während irgendwelche Knechte bei uns die neue High-End-Küche eingeschraubt.
3 Monate?
Nein, 3 Wochen. Habe ich Monate
gesagt? Du hast Monate gesagt. 3 Wochen ist auch heftig.
Ja.
Ja, das ist bei meinen Eltern anders. Mein Papa hat macht Wanddurchbrüche und macht die wieder zu und das kann da alles. Und er hat auch einen riesen Potpourri an allen möglichen Werkzeugen. Also da kann man immer hin, wenn man ein bestimmtes Werkzeug braucht. Und dadurch, dass mein Vater das so gut, also relativ gut kann, dann mein Bruder da total eingestiegen ist und das noch besser kann, würde ich jetzt mal so schätzen, als mein Vater, bin ich quasi als jüngster Sohn nie in die Verlegenheit gekommen.
Ja.
Also ich weiß, in meiner alten Wohnung habe ich mir PVC-Boden geholt. Ein PVC-Boden zu verlegen ist jetzt kein Hexenwerk, ja, sage ich mal. Aber ich musste mich gar keine Sekunde mit dem Gedanken anfreunden, dass ich jetzt mich damit auseinandersetzen muss, sondern es war einfach klar, die beiden machen das. Ich war nicht mal zu Hause. Ich hatte schon den Schlüssel zu meiner neuen Wohnung damals und die haben da alles verlegt und ich bin danach dann irgendwie nach der Arbeit und habe geguckt, ja, okay, alles gut gemacht. Ja. Danke, morgen dann noch bitte das Schlafzimmer.
Ja, guck mal, mein Vater ist der jüngste von 4 Kindern.
Ja, und hat es auch nie gemacht.
Meine Mutter ist die ältere, meine Mutter ist handwerklich viel fitter, würde ich sagen. Man konnte auch einiges, aber irgendwie war es dann so im Zuge von, wir sind erwachsen, wir haben jetzt Geld. Warum sollen wir das so improvisiert machen? Wir wollen jetzt was Richtiges.
Aber ich kann das, was du jetzt so erlebst in den letzten Jahren, sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch hatte in den letzten Jahren, so mit über 30. Als ich in diese Wohnung gezogen bin, habe ich den Großteil der Bohrarbeiten gemacht zum Beispiel. Bohren habe ich mich früher nie getraut, musste ich aber auch nie machen, weil mein Papa das immer gemacht hat. Und es gab auch so ein paar Sachen, der Fernseher zum Beispiel oder in die Fliesen im Badezimmer, das habe ich mich dann doch nicht getraut, da habe ich ihn dann doch geholt. Weil da ist es natürlich ziemlich gut oder wichtig, dass das alles stimmt und richtig gemacht wird. Gerade bei so einem schweren Fernseher an der Wand. Und das sind ja Schrauben, die sind ja so dick wie mein Zeigefinger. Also ich hätte auch gar nicht das richtige Werkzeug dafür gehabt. Aber ich habe alles andere selber gemacht. Und das ist mittlerweile so weit, dass Freunde und Freundinnen mich fragen, ob ich zu dir nach Hause komme, um da irgendwie Lampen anzubohren und zu verkabeln und so. Das ist ja lange her gewesen. Das war ja so meine allerersten Bohrerfahrungen, von denen ich da erzählt habe. Und mittlerweile kann ich das aber wirklich gut und habe einfach auch gelernt, absolute goldene Regel ist, wer gut angezeichnet ist, mindestens schon mal halb gut gebohrt. Weil ohne gute Anzeichnung kriegst du es halt nicht hin.
Wie im rechten Winkel gehen die Leitungen meistens weg, du bohrst nicht über Steckdosen,
genau, hier und da und so weiter. Genau, das sind so Details, die lernt man, wenn man es macht. Aber wenn man das dann halt das erste Mal selber macht und es dann auch noch gut gelingt, dann ist es halt schon ziemlich geil. Ja. Das kann ich total nachvollziehen.
Und das, was du meinst, das kenne ich auch, von wegen, da hast du, das war mit den Fliesen, war dir zu krass, hast du deinen Vater dann doch noch angerufen. Das ist halt das, was man eigentlich immer hat. Man hat halt doch irgendwie dennoch Sachen, wo man sagt, das traue ich mir nicht zu. Und jetzt, wo ich aber Kinder habe und die mir dann auch, wenn die mir dann zugucken, wie ich irgendwas heil mache und am Ende ist es heil, dann bin ich halt der Typ, der gerufen wird.
Ja.
I'm the one who knocks. Das ist mega geil.
Ja, eine schöne Sache beim Älterwerden. Ich kann das gut nachvollziehen. Schön.
Also insofern, aber ich habe beides in mir. Ich habe natürlich auch ein bisschen, auch von meinen Eltern, dieses so, ach komm, und jetzt werfen wir im Zweifel Geld auf das Problem oder jetzt geben wir uns nicht mit so einem halbgaren Scheißkompromiss zufrieden. Und manchmal ist das sehr befreiend, wenn man es dann einfach geschafft hat und gemacht hat und so. Das
man muss, glaube ich, realistisch seine eigenen Grenzen einschätzen.
Ja, genau.
Ich glaube, was halt das Allerschlimmste ist, wenn du jetzt irgendwie so ein paar Erfolge hattest und dann jetzt sagst, jetzt baue ich eine neue Heizung rein.
Nee, also beides ist auf Zwang scheiße. Es ist richtig scheiße, wenn du sagst, ich mache auf jeden Fall alles selber. Das ist auch, ne, das ist dann wie bei der Cosby-Show oder so. Wo die dann in ihrem Stolz gekränkt sind, wenn sie einen Handwerker rufen müssen. Aber andersrum ist es halt auch doof, wenn du sozusagen als Automatismus erstmal sofort dir die Lösung kaufst.
Ja, das stimmt.
Sondern das Problem angucken und gucken, kann ich das nicht, lohnt sich das nicht, wie ist Aufwand,
Kosten, Nutzen. Vielleicht so ein, zwei Sachen ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, kann man ja immer noch jemanden holen. Bin ich ganz bei dir. Schön, praktisch. Hat jetzt aber auch wahrscheinlich keine einzige Handynotiz abgesägt, diese Thematik.
Wie sind wir denn darauf gekommen?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde ganz gern einmal Folgendes, habe ich gerade hier gesehen. Nicht gucken hier. Nicht gucken.
Ist ja was, wenn wir in unsere Handy-Notizen gegenseitig gucken können.
Nee, das machen wir nicht.
Ich habe eigentlich nur geguckt, wie lange die Folge schon geht.
Noch nicht sehr lange. Eine Notiz, die ich schon vor langer Zeit aufgeschrieben habe, bestimmt schon vor einem Jahr, also auf jeden Fall vor Corona, kann ich dir sagen, um das mal 2D einzuordnen.
Kannst du mal ein Gefühl geben, wie viele Handy-Notizen hast du ungefähr?
40 oder so, schätze ich jetzt, 35, ja, 40?
Ich würde sagen, ich habe 30.
Und zwar die Frage, die sich mir da gestellt hat, wohlgemerkt vor Corona, wird heutzutage eigentlich viel mehr demonstriert als früher? Oder kriegt man es heutzutage nur viel mehr mit? Weil das war so eine Zeit, das ist jetzt trotz Corona ja eigentlich gar nicht anders geworden. Fridays for Future ist da natürlich ein großes Thema. Aber für was da alles demonstriert wurde, ganz viel für öffentlicher Dienst, Gehaltserhöhung, eigentlich jeden Tag irgendwelche Demonstrationen. Und ich habe den Eindruck, dass das vor 10 Jahren zum Beispiel noch nicht ansatzweise so regelhaft
war. Doch, ich glaube schon. Also Fridays for Future ist halt ein dicker Klops, weil sie halt jeden Freitag demonstriert haben und weil es so eine Aufmerksamkeit erfahren hat. Ich glaube, sehr viele Demonstrationen wurden einfach medial nicht so besprochen. Ich glaube, es gab ständig, also erstmal gibt es diese ganzen kleinen Nischendemonstrationen, wenn irgendwie 20 Leute durch die Innenstadt laufen und für die Befreiung von irgendeinem Typen, der in irgendeinem Gefängnis irgendwo sitzt, zu irgendeiner Botschaft ziehen. Das kriegst du halt nicht mit, weil das niemand interessiert.
Ja, wenn es auch nur so ein paar People sind, dann hat sie auch nicht die Aufmerksamkeit. Und
dann hast du halt die Demonstrationen, die sozusagen reine Klientel-Demonstrationen sind, nach dem Motto, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Rechte, so diese ganzen Arbeitnehmergeschichten oder hier demonstrieren die Gewerkschaft der sonst was oder hier demonstrieren die Erzieher oder so.
Aber ich meine, das ist durchaus auch global, also jetzt auch so in anderen Ländern gegen das derzeitige Regime und...
Also das wäre jetzt sozusagen erstmal Deutschland. Diese Sachen hast du, glaube ich, immer auf demselben Niveau.
Mhm.
Tarifgeschichten, was du meinst, oder irgendwelche kleinen politischen Nischensachen oder sonst was. Und dann hast du so die großen Demonstrationen, das ist dann irgendwie gegen Atomkraft, Castro-Transporter hast du immer gehabt, oder Friedensdemos, kein Krieg, Irakkrieg, George Bush und weiß ich nicht. Das hast du halt auch immer so. Und was aber wirklich mehr geworden ist, ist der ganze Klimakram ist hinzugekommen und Pegida und die Querdenker sind natürlich einfach, dass du das jetzt hast, aber die ganzen 1. Mai Demos und so hast du auch immer gehabt und die linken Demos und so weiter und global haben wir natürlich das Gefühl, dass es krass zugenommen hat mit diesem arabischen Frühling, der vor ein paar Jahren mal gewütet hat. Wo du auch ein bisschen fragst, ist eigentlich Sommer oder war es das jetzt oder was ist da eigentlich los? Was ist der Stand beim arabischen Frühling?
Ich glaube nicht zufriedenstellend fürs Volk.
Wahrscheinlich nicht, die haben einfach irgendwie eine Regierung durch die nächste ersetzt und die ist genauso.
Also ich als alter Ägypten-Experte, weil ich war da mit meinen Eltern im Urlaub, kann sagen, wir haben, also Hammer mit Peach.
Buffet war gut.
Hammer mit Peach, das ist ein guter Laden. Da habe ich als Animateur mit auf der Bühne getanzt. Ich glaube, tatsächlich war es in Tunesien, aber da war das
also
so.
Also der arabische Frühling läuft.
Der läuft noch. Da geht noch was, liebe Ägypter.
Ich glaube schon, dass wir... Dann ist natürlich auch eine Frage der Wahrnehmung. Wir kriegen halt viel mehr mit.
Ich bin ja auch viel, viel, viel mehr Nachrichtenrezipient als noch vor 10 Jahren.
Eben.
Damit hängt das wahrscheinlich
aber
auch
das,
zusammen.
Aber die Demos, die du jetzt im Kopf hast von aktuell, das sind diese großen Dickschiffe von Fridays for Future, vielleicht arabischer Frühling und Querdenker und Pegida und...
Ja, kann sein. Aber ich finde es trotzdem spannend. Also diese große Demonstrationsbereitschaft weltweit. Ich meine, jetzt ist da mittlerweile Weißrussland mit dazugekommen, die seit 3 Monaten jeden Tag gegen ihre geklaute Wahl, muss man in dem Fall sagen, demonstrieren und immer noch keinen Erfolg haben.
Also es ist auf jeden Fall so, dass mein Gefühl zu Demonstrationen ein bisschen sich verändert hat. Als ich jünger war, war mein Gefühl zu Demonstrationen so, dass das ein Anachronismus ist.
Mhm.
Früher musste man halt demonstrieren, aber heute gehen nur noch so ein paar Leute demonstrieren, weil das halt so ritualhaft irgendwie, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr, weil wir andere Mittel und Wege haben und dieses Mittels gar nicht mehr bedarf. Das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das ist tatsächlich nicht mehr so. das spricht schon, denn gerade bei Fridays for Future merkst du halt auch, dass das eine Kraft entfaltet, weil du einfach mit Menschenmasse zeigen kannst, das ist ein Thema, setz das.
Ja, ganz offensichtlich, was hier immer so, so schön gesagt wird, haben die die letzte Europawahl krass mitgeprägt.
Ja.
Also, ja, geht mal wieder auf die Straße, geht mal wieder demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren, hat Farin Urlaub schon gesagt.
Das haben alle Leute sich zu Herzen genommen.
Ja, vielleicht. Das kommt ungefähr hin. 2007 war das Song. Danach war erst der arabische Frühling, soweit ich weiß. Also auch da hat er einiges losgetreten, der gute Jan Fedder aus Berlin.
Kennst du das Zitat, jetzt sind wir beim Politischen, dann bleibt es politisch, kennst du das Zitat, only Nixon could go to China?
Nee.
Ich weiß, kenne gar nicht den genauen historischen Zusammenhang, aber es wird immer dann benutzt, und ich mag einfach das Konzept, das wollte ich einmal ansprechen, weil ich das selber so gerne mag. Und vielleicht mögen das auch andere Leute, und wenn es Zuhörer noch nicht kennen oder du noch nicht, dann gebe euch das jetzt mit. Dahinter steckt die Idee, dass bestimmte politische Prozesse es erfordern, dass derjenige sie anstößt, der eigentlich auf der Gegenseite des politischen Spektrums steht.
Ein Beispiel bitte.
Ein Beispiel ist die SPD und Hartz IV. Mhm. Wenn die CDU als CDU-Regierung gekommen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt mit Helmut Kohl eine Arbeitsmarktreform, die in diese Richtung geht, dann hätten sich die Gewerkschaften mit der SPD untergehakt und hätten massiven Widerstand gemacht und es wäre nicht dazu gekommen. Mhm. Dass die SPD in Regierungsverantwortung das gemacht hat, hat dazu geführt, dass das Bündnis so breit war, weil die CDU sich dagegen nicht opponiert hat, dass diese notwendige, wichtige Reform möglich war. Ein anderes Beispiel ist die CDU und die Flüchtlingsgeschichte. Wenn eine SPD-Regierung gesagt hätte, Flüchtlinge, wir schaffen das, dann hätten die Rechten in der CDU krass mobil gemacht und eine Opposition gebildet, die das Ganze unterminiert hat. Dadurch, dass Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, war es überhaupt möglich, dieses breite gesellschaftliche Bündnis zu schmieden, wo nur 15% AfD am Rand gegen rebelliert haben. Mhm. Und das finde ich irgendwie ein interessantes politisches Konzept. Und das hat seine Bezeichnung mit Only Nixon could go to China, nach dem Motto, wahrscheinlich ist Nixon in irgendeiner Situation gewesen, in der er auf China zugehen musste, obwohl er eigentlich wahrscheinlich in einer anderen Nichtregierungsverantwortung krass dagegen gewettert hätte und das alles als sozialistische Scheiße ver... Und
meinst du, das könnte jetzt eine Blaupause dafür sein, die großen Probleme im Land anzugehen? Wie würden das aussehen? Sagen wir mal, was ist ein großes Problem im Land? Ja, sagen wir mal, jetzt Flüchtlingskrise oder immer noch 12.000 Menschen in Moria 2. Wie würde man das jetzt gut lösen können? Dem muss wieder die CDU sagen, los, wir schaffen das alle hierher.
Komm, was du willst.
Also ich will die natürlich alle hierher haben, damit die da nicht mehr im Elend leben müssen.
Ja, also das kannst du dir genau vorstellen, wenn du jetzt eine rot-rot-grüne Koalition hättest, die alles aufmacht und die Flüchtlinge willkommen heißt mit offenen Armen, dann kriegst du gesellschaftlich, glaube ich, ein größeres Problem als unter der Kanzlerin Merkel.
Ja.
Es kommt darauf an, welche Probleme du lösen willst. Wenn du den Arbeitsmarkt reformieren willst, brauchst du eine linke Regierung.
Ich möchte gerne Ungarn und Polen aus der EU draußen haben. Wie kriegen wir das hin?
Moment, wer möchte sie drin mit einer AfD-Regierung bleiben?
Ja, das, ja.
Ich mag einfach diesen scheinbaren Widerspruch, der aber doch so einleuchtend ist. Das ist, finde ich schön.
Dass aber könnte man das zumindest dem Beispiel, was du mit der SPD gesagt hast und wahrscheinlich auch das mit der CDU und Merkel und wir schaffen das, könnte man das nicht anders zusammenfassen mit, dass einfach Regierungsparteien ihre Werte verraten müssen?
Na, Regierungsparteien müssen halt für das Land Dinge machen.
Ja.
Und nicht für die eigene Klientel, sondern wenn du regiert wirst, wie der gute Joe Biden sagt, dann bist du der Präsident aller Amerikaner und dann musst du halt auch Politik dafür machen. Natürlich immer noch, und das, es ist ja nicht so, dass du das alles über Bord wirfst und plötzlich das Gegenteil machst.
Naja, aber hat's
aber du bindest bisschen. Halt vielleicht einfach Kräfte an dich. Und bei der SPD hat es halt insofern nicht geklappt, als dass die Agenda 2020 dazu geführt hat, dass sehr viele Leute sich abgespalten haben und bis heute der SPD den Rücken gekehrt haben. Aber trotzdem war es wahrscheinlich nur die SPD, die in der Lage war, diese Arbeitsmarktreform durchzusetzen.
Aber vielleicht hätte es eine viel bessere Reform geben können.
Wenn die CDU das gemacht hätte.
Oder die SPD das aber mit, mit Sinn für ihre linke Wählerschicht.
Wir sind jetzt im Jahr 2020 und irgendwie hat die...
Die hieß Agenda 2010?
Ja, die hieß 2010.
Ja.
Und die Zahl, die also irgendwie ist der Sache so ein bisschen recht gegeben worden, auch wenn man sich mal alle Zahlen anguckt und all die ganze wirtschaftliche Entwicklung. Aber ist auch egal.
Also kenne ich viel zu wenig
da will ich gar nicht unbedingt drauf hinaus, aber es ist schon so, dass man sagen konnte, nach 16 Jahren Kohl war das Land nicht wirklich zukunftsfähig aufgestellt. Mhm. Und die rot-grüne Regierung hat das dann geleistet, und zwar auch ein Stück weit gegen die eigene Klientel, oder beziehungsweise hat eine Politik gemacht, der die Opposition an der Stelle wenig entgegensetzen konnte. Und für die auch von der Opposition die SPD-Politik heute gelobt wird. Das ist schon ein interessantes Konzept. Und ich mag diesen Satz. Er wird im Übrigen auch, wo wir wieder bei dem Thema wären, in einem wunderbaren Star Trek-Film zitiert, wo Captain Kirk als großer, großer Verächter und Hasser der Klingonen, der ihn misstraut und ihm die Schuld an dem Tod seines Sohnes gibt, wird auf eine Friedensmission zu den Klingonen geschickt.
Captain Kirk hat ein Kind?
Ja, Captain Kirk hat einen Sohn.
Wow.
Und David Marcus. Und er stirbt durch die Hand eines Klingonen und unter anderem deswegen und auch aufgrund seiner ganzen Biografie, sein Leben lang hat er im Prinzip im Kalten Krieg mit den Klingonen gelebt. Und dann wird er auf eine Friedensmission geschickt und zwar ausgerechnet von Spock, und dann sagt Kirk zu Spock, Spock, why me? Und dann sagt Spock, only Nixon could go to China.
Das hat sich nach 250 Jahren in die Zukunft gehalten, dieses Sprichwort.
Ja, da ist mir das zum ersten Mal begegnet.
Ich glaube, Nixon war auch ein ziemlicher Bandit.
Ja, das war ein ganz schlimmer Bandit.
Ganz schlimmer Bandit. Okay, ja, spannend ist das. Ich habe jetzt leider zu wenig inhaltliche Informationen, um da jetzt kontrovers nachfragen zu können,
wie Reinhold Beckmann. Gerne leitharte Themen neu anschneiden.
Ah, ich habe so viel
Weg von der Politik.
Ich habe auch noch politische Themen.
Das, ich auch, so ist aber das nächste nicht. Überspringe ich, weil wir müssen jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit in diesem Podcast bringen.
Ja, dann möchte ich eine Epiphanie erzählen, die ich neulich hatte, eine Erkenntnis. Und zwar komme ich mir wieder dumm vor, mit 34 Jahren das zum ersten Mal verstanden zu haben. Wenn man U-Bahn fährt oder S-Bahn, dann stehen da ja diese Schilder an der Tür, bitte nicht in die Tür lehnen. Und dann gibt's ja da dieses Piktogramm von dem kleinen Männchen, welches aus der Tür fällt. Und ich habe bis vor, wann habe ich das aufgeschrieben, vielleicht im halben Jahr, habe ich gedacht und war auch davon überzeugt, oder ich habe einfach nicht länger drüber nachgedacht und war davon überzeugt, dass es bedeutet, dass man, wenn man sich dagegen lehnt, während der Fahrt rausfallen kann. Nein, aber das ist natürlich gar nicht gemeint, dass wenn in der Haltestelle die Türen aufgehen und du bist gerade entspannt dagegen gelehnt und hörst vielleicht Musik und kriegst es nicht mit, dass du dann rausfallen kannst, natürlich.
Ja.
Aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass das bedeutet, wenn man sich an die Tür lehnt, während der Fahrt könnte durch den Druck des Körpers die Tür nachgeben, aufgehen und du fällst aus der fahrenden Strecke raus.
Das ist totaler Quatsch, weil die Tür auch zur Seite aufgeht. Warum sollte sie zur Seite aufgehen, wenn du dich gegenlehnst?
Richtig. Hast du das auch immer gedacht, dass das bei der Fahrt passiert? Ja. Oh, Gott sei Dank.
Nee, ich weiß nicht, dass es bei der Fahrt passiert, aber ich hatte gedacht,
dass das die Gefahr ist, die man versucht, damit zu umgehen.
Genau, so ein bisschen, das ist die Gefahr, dass man nicht, weil das halt nicht sicher ist, weil die Tür nicht so wie eine Wand ist und weil du irgendwie, irgendwas kann dann kaputt gehen, oder, aber das mit dem rausfallenden Männchen, natürlich, es geht darum, dass sie aufgeht, während du,
und dann, genau, so, und dann fällst du raus und deswegen nicht gegen dich.
Ich glaube nicht, dass du rausfallen würdest.
Ich habe mich immer nicht getraut, deswegen mich während der Fahrt, auch wenn es vielleicht ein bisschen voller war, dann muss man ja manchmal an der Tür stehen, mich gegen die Tür zu lehnen.
Ja, genau deswegen. Könntest du aber.
Könnte ich während der Fahrt sicherlich problemlos machen.
Wahrscheinlich schon. Ja.
Aber im Bus ist es ja auch kein Problem. Da kann man sich da auch gegenlehnen.
Machst du das? Da würde ich mir noch viel weniger trauen.
Ich traue mich das bei beiden immer noch nicht.
Oh, Alter, ich war mal in Polen, glaube ich, unterwegs. Und zwar auf dem Weg zu irgendeinem KZ. Und
was man so macht,
was man so macht, wenn man in Polen ist. Ich glaube, es war Warschau. Warschauer Ghetto. Keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall hatte ich meine Hand an so einer Stange zum Festhalten. Und dann ging an einer Haltestelle die Tür auf. Und zwar auf eine Art und Weise, dass mein Oberarm eingeklemmt wurde.
Von der Tür?
Von der Tür.
Aha.
Und zwar richtig schlimm, so dass ich wirklich an Armamputation gedacht habe. Und ich stand da und war so, und es musste halt warten, bis die Tür wieder zuging und die Leute stiegen ein und aus und ich stand da mit diesem Arm und es war richtig schlimm und ich hatte kurz wirklich Sorge, weil ich nicht wusste, wie heftig der Druck ist und was eigentlich los ist und hat ganz schlimm wehgetan. Und dann ging die Tür wieder zu und das war so,
Und da hast du gelernt, bei der nächsten Haltestelle hast du deinen Arm nicht mehr
dort. Ich habe den Arm bestimmt nicht mehr dorthin gehalten. Aber im Nachhinein frage ich mich auch ein bisschen, wie die Konstruktion war, dass sowas überhaupt passieren kann.
In Polen. Keine DIN-Norm, würde ich mal schätzen. Das ist bestimmt durch den TÜV gegangen, das Gefährt. Benni, ich möchte Folgendes vorschlagen.
Warte, ganz kurz. Was hast du eben erzählt?
Mit dem gegen die Tür lehnen. Habe ich gerade erzählt. Bei der Fahrt.
Ich würde eigentlich was anderes noch erzählen dazu. Ausfallen. Egal, sag mal.
Ich möchte Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt genau eine Stunde. Ich würde gerne eine kurze China-Pause machen für mein eigenes Wohlbefinden. Dann sehen wir uns nochmal gleich wieder. Und weil mich das gerade so ein bisschen erinnert hat mit der Rausfallgeschichte, dass es ja vielleicht so eine Mind-Explosion sein könnte für andere Leute auch, weil dich hat es ja offenbar auch bisher nicht beschäftigt, dass es, ne, also du weißt, was ich sagen will. Möchte ich noch mal ganz kurz eine andere Sache sagen, die auch ganz viele Menschen da draußen, die sich das jetzt anhören, den Mind explodieren lassen. Und zwar folgendes.
Nach der China-Pause oder vor der China?
Vor der China-Pause.
Heftig.
Heftig, damit man das gleich in den 4 Sekunden China-Pause gut verarbeiten kann. Und zwar folgendes. Ihr kennt doch alle den Disney-Film, mindestens vom Hören, Fievel, der Mauswanderer.
Ja.
Weißt du, warum der so heißt?
Nee.
Weil er einfach ein Auswanderer ist. Natürlich, Fievel wandert aus nach Australien und er ist eine Maus. Fievel ist ein Mauswanderer. Ist das nicht verrückt?
Wie heißt er auf Englisch?
Irgendwas mit Going North oder so.
Also nicht,
Going
South. Ich habe einfach nur im Deutschen
geschaut. Im Deutschen haben das Wortspiel gemacht. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Fievel, der Mauswanderer, der wandert aus und ist eine Maus. Ist eine Mauswanderer. Mein neues Leben XXL. Mit diesen schönen Gedanken verabschieden wir uns in die schönen China-Klänge. Bis gleich, liebe Freunde. Da sind wir wieder und jetzt habt ihr euch hoffentlich nach der langen Pause gut erholen können, über was diese fantastische Mauswanderer-Information anging. Und deswegen ist jetzt Benni nochmal dran mit seiner nächsten Handy-Notiz.
Nee, ich möchte einmal ganz kurz, das ist mir eben noch eingefallen, die Zeit dafür nutzen, mich dafür zu bedanken, dass unsere Zuhörer uns immer so lange Folgen jetzt schon zuhören.
Ja.
Denn das ist gar nicht selbstverständlich,
richtig,
dass man so lange an einem Podcast dran bleibt. Und mir ist das, ich habe neulich einen anderen Podcast gehört und da wird dann immer so sich bedankt und so, danke, dass ihr irgendwie dabei seid, danke fürs Zuhören. Das machen wir gar nicht. Also schon so ein bisschen.
Jeder Freude.
Aber irgendwie, ja. Aber ich wollte das nochmal extra würdigen.
Wir haben noch vor kurzem noch cool darüber gesprochen, wie schön es ist, dass sie uns die Stange halten.
Ja.
Wo du sagst, das darf man so nicht sagen. Und ich dir aber empirisch bewiesen habe, dass es doch geht.
Hast du recht. Ich möchte es trotzdem jetzt. Ich habe das Bedürfnis, mich einmal bei unseren
Will ich auch Zuhörern gar nichts gegen sagen.
Zu bedanken dafür, dass sie uns so treu zuhören. Und das finde ich einfach wirklich schön. Das ist.
Ja.
Also es würde mir auch eigentlich reichen, hier mit dir zu sitzen und mit dir über all diese Dinge zu reden. Das ist eigentlich schon gut genug. Aber on top noch das Wissen zu haben, dass es da draußen Leute gibt, die einfach gerne, die sich freuen, dass eine neue Folge vom Belebu-Podcast cool, worüber reden die beiden Typis
denn heute? Wie sind sie heute so drauf? Müde, schlecht, gelaunt?
Schlecht, müde oder schlecht?
Was ist es diesmal?
Und damit leite ich über zu der Frage, ob du eigentlich beim Schnick-Schnack-Schnuck, der man sagt ja nicht Schink-Schank-Schong, man sagt, ist das politisch inkorrekt?
Nein, ich glaube, das ist auch so ein regionaler Unterschied.
Nee, ich glaube, Schnick-Schnack-Schong ist auch eine Reaktion auf Political Correctness.
Nee, ich glaube, das kommt eher aus der Mitte Deutschlands.
Ja? Schnick-Schnack-Schong. Darf man Schink-Schank-Schong sagen?
Ich glaube schon, ja. Was, warum soll das wegen...
Ja, das frage ich mich. Ist das rassistisch? Ist das Stereotyp vielleicht einfach nach dem Motto, alle Chinesen gang,
gang, gang, gang. Was hat denn das Spiel mit Chinesen zu tun?
Ja, weiß ich auch nicht, aber Xing Shang Chong ist vielleicht so ein Stereotyp für, so reden die Chinesen immer.
Vielleicht ist es der Rassismus in deinem Kopf, der das mit Chinesen assoziiert, und dabei hat das eigentlich gar nichts damit zu tun.
Wo kommt es denn dann her? Xing Shang Chong. Hallo bitte, was ist denn da los?
Ich weiß nicht, ich hoffe, es hört jetzt auf mit dem Lärm.
Also, ob nun Schnick, Schnack, Schnuck oder Xing, Shang, Chong, meine Frage an dich ist, akzeptierst du mehr als Stein, Schere und Papier in diesem Spiel? Bist du ein Purist? Und wenn ja oder nein, warum?
Kann ich dir ganz eindeutig beantworten. Ich fange mit dem Warum an. Ich habe das 1:1 übernommen, weil ich es auch stichhaltig finde, von den Känguru-Chroniken. Und da wird viel Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und da ist die Regel so, dass man vor der Runde sagen muss, mit Brunnen oder ohne, beziehungsweise man muss sagen,
kein Brunnen ohne.
Also man muss vorher sagen, kein Brunnen, dann darf man keinen Brunnen machen. Wenn man es vorher nicht sagt, ist Brunnen erlaubt. Brunnen ist natürlich insofern scheiße, weil es das Einzige ist, was zwei Sachen schlägt.
Aber weil es overpowered ist, tendieren viele Leute da noch dazu, das Papier zu nehmen. Und das wiederum bringt das ganze Gefüge ins Wanken.
Genau.
Eigentlich bin ich nämlich ein Purist und sage Stein, Schere, Papier, weil das ist komplette Balance, das ist ideal, das ist sozusagen, keiner kann dem anderen was, und es ist nur reines Psychological Mind Game und kaputt machen auf gleichem Boden. Aber andererseits macht halt genau diese Unebenheit durch den Brunnen und dann die wiederum die Stärke des Papiers, der den Brunnen besiegen kann, interessant. Das macht das Spiel noch, also diese Ungleichheit ist das Salz in der Suppe des Schnick-Schnack-Schnuck-Spiels.
Mit Salz in der Suppe kennen wir uns aus.
Ja.
Nein, ich würde sagen, das Salz in der Suppe des Schnick-Schnack-Schnucks ist das Outsmarten des Gegenübers mit den immer selben drei Möglichkeiten zu reagieren.
Ja, ich glaube übrigens, dass ich ein außergewöhnlich guter Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler
bin. Würde ich von mir auch behaupten, zumindest gegen Leute, die ich gut kenne.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so Elfmeterschießen. So zum Beispiel, jetzt nicht in echt, da verfängt das vielleicht nicht so richtig gut, weil das immer unterschiedliche Schützen sind. Aber wenn man zum Beispiel bei FIFA oder Pro Evolution Soccer auf der Konsole gegeneinander Elfmeterschießen macht, dann sind es ja immer dieselben Leute, die den abwechselnden Torwart oder Schützen spielen.
Ja.
Und da ist es dann noch viel mehr dieser psychologische Terror. Er hat eben nach links unten gemacht. Macht er jetzt nochmal nach links unten?
Nein, jetzt genau, geht er in die Mitte vielleicht. Das liebe ich auch an dem Spiel. Deswegen bin ich auch eigentlich nur für Stein, Schere, Papier.
Genau. Und mit Brunnen macht er irgendwie so eine Variable rein, die das, die mehr Glück zulässt, habe ich
da. Ja, weiß ich nicht. Oder das macht es halt einfach auch komplex. Und da, genau darüber habe ich nachgedacht, weil ich habe eigentlich, erst mir einfach gemacht mit dieser Puristenposition.
Mhm.
Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das mit dem Brunnen doch ganz geil. Können wir mal eine Runde ganz schnell spielen? Nur eine Runde, wenn wir dasselbe machen und unentschieden ist auch vorbei. Wir machen nur eine Runde.
Mit Brunnen aber.
Ohne Brunnen.
Ohne Brunnen, ja, okay.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ich habe Papier, du hast Stein. Ich
Wahnsinn, gewonnen. Du hast gewonnen. Da habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir das vorher zurechtgelegt und dachte, mein Gefühl ist, die meisten Leute beginnen mit Schere.
Ich glaube, die meisten beginnen mit Papier. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Studien drüber.
Und ich glaube, Stein wird eher vermieden am Anfang, weil das keine Veränderung in der Faust ist. Weißt du?
Ja, kann sein.
Und deswegen gehen die Leute entweder auf Papier oder Schere. Und ich hätte gedacht, dass du die Schere nimmst, weil die Schere so, interessant.
Beim Känguru lernt man auch, dass wenn man gewinnt, muss man immer sagen, es ist kein Glücksspiel. Und es gibt noch im vierten Band den sogenannten Open Schnick, wo alles erlaubt ist, wo man dann auch machen kann, was man als Kind auch immer gemacht hat.
Feuer.
Irgendwie Feuer oder Meteor oder der Teufel. Oder Atomkraftwerk.
Ich kenne tatsächlich nur Feuer und Regen.
Mhm.
Ja, wobei ich dann auch, es ist auch immer schon schwer, wie verhält sich Feuer zum Brunnen? Der Brunnen macht das Feuer aus, weil er aus dem Brunnen schöpft von Wasser.
Oder das Feuer ist so heiß, dass die Steine platzen. Weil dann muss man nämlich anfangen zu diskutieren.
Ja.
Und das ist ja nochmal ein zusätzlicher Kick.
Und der Regen bringt den Brunnen zum Überlaufen.
Ja.
Der Regen durchweicht das Papier und lässt die Schere rosten. Was macht eigentlich den Regen kaputt?
Vielleicht das Feuer. Nee, der Regen macht das Feuer
aus. Regen macht alles weg. Und der Stein? Der Stein ist dem Regen egal.
Ja,
oder andersrum, dem Stein ist der Regen egal.
Unentschieden.
Unentschieden. Regen, in Regen hat keinen natürlichen Feind. Dann, die Schere zerschneidet die Regenwolken.
Da muss man natürlich jetzt eigentlich auch noch der Vollständigkeit halber Stein, Papier, Schere, Echse, Spock
dazu nehmen. Das ist die Big Bang Theory.
Die aber, Bing Bang. Die aber nicht von Big Bang Theory erfunden wurde, sondern auch aus dem Internet geklaut wurde.
Aha.
Was zu Beschwerden des Urhebers führte. Was wiederum dazu führte, dass viele Staffeln später es wieder vorkam. Und der Typ namentlich erwähnt wurde, der das ursprünglich erfunden hat.
Was macht denn die Echse?
Die Echse vergiftet Spock, glaube ich, und frisst das Papier.
Aber der Stein schlägt die Echse tot und sie fällt in den Brunnen.
Und die Schere auch. Und
Brunnen gibt es da nicht. Aber die Schere zerschneidet die Echse.
Ja.
Und Spock?
Spock widerlegt das Papier, das ist so ein bisschen weit hergeholt, muss man sagen, und pulverisiert den Stein oder so.
Mit einem Phaser.
Ja, genau. Ich habe das nicht genau im Kopf. Okay. Ich hatte mal ein T-Shirt darüber. Kann man ein T-Shirt über etwas haben?
Ja, dann ist das aufgemalt.
Da ja, genau. Und da kommen auch genauso
hin, aber wenn es fünf steht. Sind, können die sich wieder alle gegenseitig. Ne? Jeder besiegt zwei andere und wird von zwei anderen getötet.
Genau so.
Also ist eigentlich wie Steinschere Papier, nur eine Ebene höher.
Nur ein
deswegen
bisschen
ist der Sinn mit dem Brunnen ist so geil, weil das Unevenness bringt.
Ja, aber das kann ja eigentlich auch negativ ausgelegt werden. Und ich würde es eher negativ auslegen.
Okay, ich war immer unsicher. Du hast mich jetzt in meiner ursprünglichen Position bestärkt. Ich gehe jetzt zurück zum Purismus.
Ja, finde ich auch gut. Warum? Never change a winning team. Ja, also ich meine, gibt es doch nichts dran auszusetzen.
Also in meinem Fall war es eben losing team, weil ich mit meinem Stein mich so clever gefühlt habe. Aber es war ein Risk, es war eine 50-50 Chance bei mir.
Wie immer.
Es war mir klar, du nimmst nicht den Stein.
Weil ich dafür meine Hand nicht hätte verändern müssen. Hast du nicht am Anfang gesagt, dass die wollen es nicht machen, weil sie es nicht verändern können?
Ja. Wenn du das machst, fühlst du dich schon irgendwie verpflichtet, die Hand zu verändern.
Weil man auch das Gefühl hat, man sieht ja schon, ich habe den Stein.
Ja, vielleicht ein bisschen. Und beim Stein bleiben ist immer eine kleine Überraschung.
Ja.
Und dann bin ich 50-50 eingegangen. Und
du hast aber nicht die was wir auch gemacht haben, instinktiv, und ich würde sagen richtig, aber ich glaube, viele machen das auch anders, wir haben ja schon die Faust gehabt. Ich glaube, viele Leute haben die Hand auch offen und machen dann, aber dann ist es, meinst du denn, dann
das ist, ja Papier,
ist das genau das gleiche für Papier? Ja. Geht das gleiche?
Nein, du musst die Faust haben.
Ich finde auch, dass man die Faust haben
muss. Aus der Faust entsteht etwas oder es bleibt halt beim Stein.
Ich habe mal im Zeitmagazin, das Zeitmagazin hatte immer ganz, ganz, ganz tolle Deutschlandkarten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit verschiedensten Themengebieten, wo dann irgendwelche so regionale Unterschiede klar werden. Mhm. Und eine dieser Deutschlandkarten war, wie in den einzelnen Bundesländern und auch einzelnen Regionen innerhalb der Bundesländer, wie das Wort ist für, ich würde jetzt sagen, Mi oder Clip.
Ah ja.
Ne? Wenn man sich jagt,
ja.
Dass es einen Ort gibt, den man anfassen das kann Mi. Und dann sagt man...
Es gibt auch Lu, glaube ich.
Genau,
es ist das
Mi oder hier Clip oder Clippo. So, das sind die drei Worte, die ich irgendwie kennengelernt habe. Aber davon gibt es locker...
Ja.
50 verschiedene, in ganz Deutschland verteilt und halt regional sehr unterschiedlich.
Haben wir ja schon letzte Woche gesprochen.
Und das ist super spannend und ganz viele Dinge, die man noch nie gehört hat.
Ja, das gibt es bei ganz vielen. Auch die erste Scheibe vom Brot, das Randstück.
Mhm.
Es gibt ganz viele Worte.
Was bei uns Knust heißt.
In Hamburg heißt es Knust. Es gibt auch das Wort Rämpfchen dafür. Oder Randstück oder Rämpfchen.
Mit dem Diminutiv dahinter?
Ja.
Krass.
Oder auch Randstück oder Kantstück. Aber ja, Klippo und Clip kenne ich nicht als das Mi. Das Mi ist wirklich das Mi ist der Ort, an dem man safe ist. Sondern Klippo kenne ich sozusagen nur so wie Spielpause. Klippo, ich bin raus, du darfst mich gerade nicht berühren, sozusagen.
Ah,
so als eine Auszeit.
Aber warum darf man sich, man darf doch keine Auszeit bei den Spielen.
Doch, weil man sich vielleicht gerade in Dorn gestochen hat oder so.
Da hat man Pech.
Ja, finde ich auch. Klippos, das war wie die Leute, die gesagt haben, es gilt ja nicht von so nah, wenn beim Fußball irgendwie, wenn man zum nahen Tor stand.
Ja, das ist scheiße.
Krasse Spielverderber einfach. Memmen hat man auch gesagt früher.
Krasse Memmen?
Ja, Mem.
Ja, Mem. Ja, kenne ich.
Ja.
Mem kenne ich. Ich
war selber. Mose, Heulsuse.
Ich war durchaus auch selber eine Memme. ich möchte dir jetzt nochmal die Chance geben. Ich weiß,
das ist ein geiles Wort dafür.
Heutzutage wäre es Lauch.
Das hast du dir schon mal gesagt, habe ich es nicht erkannt, aber ja.
Heutzutage wäre es Lauch, genau dafür. Und geiler, wenn du mal jemanden richtig dissen möchtest, ne? So in so einem Alltagsgespräch, kann sagen, ey, ich habe ein geiles Rezept für eine Lauchsuppe, muss ich nur eine Badewanne legen. Dann hast du ihn mega geowned und so. Pass auf, ich weiß, du hörst dich selber gerne reden, deswegen möchte ich dir kurz die Gelegenheit geben, zu reden. Und zwar.
Ich dachte, mich zu hören, ich dachte, du spielst einen Clip ab aus der Vergangenheit.
Nee, aber du wirst dich vielleicht auch freuen, wenn du das hörst. Ich werde mich auf jeden Fall freuen, weil du hast es in meiner Gegenwart schon zweimal verlautbart und ich fand es beide Male sehr schön und spannend und ich habe mir das aber nicht ausreichend gemerkt und deswegen dachte ich mir, bin ich jetzt clever, frage ich dich danach, damit ich das mir im Podcast immer wieder anhören kann.
Yeah.
Und zwar, es ist uns beiden ja bekannt, du hast eine sehr starke Meinung zu Anna und Elsa aus Die Eiskönigin.
Ja.
Und ich habe das vor einiger Zeit mal versucht, als du nicht da warst, nachzuerzählen und mir ist sehr schnell aufgefallen, es gelingt mir nicht. Deine starke Meinung, warum du meinst, dass Die Eiskönigin Teil 1 darum
geht, ein
sehr guter Film ist, so aus ich sag mal, gesellschaftspolitischer Perspektive heraus und auch irgendwie für heranwachsende junge Mädchen vielleicht, Feminismus, Empowerment und so weiter.
Ja.
Und deswegen würde ich dich bitten, dass du das noch einmal kundtust, damit es auch bewahrt wird
für Ewigkeiten. Ich hab's nicht ganz so präsent, deswegen ist es leider ein bisschen ungeordnet und nicht so komplett, weil ich den Film vor längerer Zeit erst gesehen habe, also es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber mir gefallen sehr viele Sachen gut an dem Film. Einmal hat es diese Komponente, dass es die Klischees und die Stereotype aufbricht.
Darf ich einmal ganz kurz nochmal zwischenfragen? Meinst du, es wäre sinnvoll, nochmal ganz kurz die Grundstory zusammenzufassen? Weil manchmal erinnert man sich
das ja... Das tue ich vielleicht, so indem ich das erzähle.
Okay.
Also, die Grundstory ist... Anna und Elsa sind die Töchter des Königspaars, das, als beide Kinder noch sehr jung sind, bei einem Sturm ums Leben kommen.
Auf dem Schiff.
Auf hoher See. Und fortan ist Elsa sozusagen die Königin, weil sie die ältere Tochter ist.
Aber
ein Elsa.
Noch ein Kind, oder?
Noch ein sehr junges, vielleicht sehr junger Erwachsener in dem Alter. Oder nee, da ist sie, glaube ich, sogar noch wirklich ein Kind. Und sie wird dann irgendwann, als sie älter wird, wird sie dann gekrönt. Wahrscheinlich ist in der Zwischenzeit irgend so ein Truchsus da. Der das die Geschicke des Landes lenkt. Gleichzeitig ist Elsa über Zauberkräfte. Sie kann Eis erschaffen, aus ihren Händen schießen, Dinge mit Eis machen, kann diese Kräfte aber nicht kontrollieren. Und deswegen kommt es immer wieder zu Unfällen und unter anderem verletzt sie damit Anna lebensbedrohlich und sie muss gerettet werden und Anna darf deswegen auch nichts von den Kräften erfahren, die sie haben alle und so weiter
und so fort.
Gar keiner darf das davon erfahren, weil das natürlich auch, ne, die Königin und so weiter, das darf natürlich nicht an die Öffentlichkeit geraten, das wäre so Hexerei und die Leute wären verunsichert und das Land würde in ein tiefes Chaos stürzen und so weiter und so fort. Und einmal hat es halt diese ganze Komponente, dass es nicht die klassische Heldengeschichte ist und nicht die klassische Liebesgeschichte ist. Und es gibt zwar in der Story auch immer wieder so klischeehafte Anbahnung zwischen dann irgendeinem Prinzen und Anna und so weiter, aber es wird immer wieder gebrochen und am Ende geht es eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden Schwestern vor allen Dingen.
Richtig.
Die sehr anrührend ist, weil Elsa sich verstecken muss und ihre Natur verstecken muss. Eigentlich aber total eng ist mit Anna und auch Anna nicht sehen darf und Anna davon aber nichts weiß und auch nichts wissen darf. Das ist so ein bisschen convenient vom Plot her, muss man sagen. Aber sie darf halt davon nichts wissen und ist deswegen völlig fassungslos oder kann gar nicht begreifen, warum Elsa sie zurückweist plötzlich. Und das geht jahrelang so, dass sie, da gibt es so eine Szene, wo sie immer an ihre Tür klopft und dann öffnet sie nie die Tür und sie will eigentlich nur mit ihr eine schöne Zeit haben. Das ist ganz, ganz traurig. Und es geht dann auch so ein bisschen darüber, wer ist für wen da und wie kann man für den da sein und so weiter und so fort. Und ist man eigentlich alleine oder nicht? Also das ist schon mal ungewöhnlich für einen Disney-Film, dass du nicht eine klassische Heldenstory hast und es nicht diese männliche, weibliche Rollenverteilung hast und es geht um eine Liebe zwischen Mann und Frau, sondern es geht um diese Geschwisterbeziehung hauptsächlich. Und dann gibt's so, sie spielen so schön mit den Motiven. Es gibt das Lied am Anfang, verliebt sich dann Anna, die dürfen ja auch im Schloss niemanden reinlassen. Und Anna ist mitgefangen, so kollateralschadenmäßig, darf halt irgendwie nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben und wünscht sich eigentlich, so wie jedes Mädchen, das Disney-Filme geguckt hat, den Prinzen zu treffen. Und dann trifft sie endlich auf dem Fest der Krönung den Prinzen und gleich am ersten Abend will sie ihn dann sofort heiraten, Hals über Kopf und so weiter. Und in einem anderen Disney-Film wäre es dann einfach so, dann würden sie heiraten und wären gerne das gute Brautpaar. Und in dem Film ist es so, dass Elsa sagt, bist du bescheuert? Du hast ihn gerade erst kennengelernt, was ist mit dir los? Aber sie hat halt diese Sehnsucht nach dieser Und deswegen ist sie dann blind dafür. Und da gibt es dieses Lied zwischen dem Prinzen, weiß ich nicht, wie der heißt, und Anna. Und die Textzeile ist Love is an open door. Mhm. Und das ist halt erstmal so ein Stereotyp und Kitsch. Aber gleichzeitig siehst du halt den ganzen Film über, dass Anna und Elsa von dieser Tür getrennt sind zu Elsas Schlafgemach. Und sie kommt nicht durch. Und für Anna ist Liebe eine offene Tür und es ist aber geschlossen. Und das ist, wenn man das so erklärt, ist es gar nicht so schön. Aber in dem Film, wenn man das so, diese Gegensätzlichkeit versteht, ist das ganz wunderbar. Und was dann aber eigentlich das zentrale Ding ist, ist nämlich Elsa, die
ins Exil geht.
Die dann ins Exil geht, aber die vor allen Dingen ihr Leben lang gegen ihre Natur lebt. Ja. Und zwar, weil ihr gesagt wird, das, was du hast, ist eine Krankheit und du kannst es nicht kontrollieren und das ist schlecht und du schadest deiner Umwelt, das ist gefährlich. Es wird ja noch nicht mal gesagt, so nach dem Motto, wie du bist homosexuell, das ist abnormal und widernatürlich, sondern es ist wirklich gefährlich für deine Umgebung. Und deswegen darfst du das nicht zeigen, musst dich kontrollieren. Sie muss mal Handschuhe tragen, weil aus ihren Händen diese Kräfte kommen und muss sie zurückhalten. Und dann, nachdem sie dann das dann wieder schief geht bei ihrer Krönung und sie wieder mit ihrem Eis um sich britzelt, beschließt sie, sie haut ab und verlässt das alles und dann ist sie zum ersten Mal sie selber und dann kann sie nämlich merken, dass sie ihre Kräfte gar nicht... Let it go. Dann kommt der berühmte Song Let It Go, bei dem sie das nicht als Bürde und Last empfindet, sondern eins mit sich selber ist, mhm, und zum ersten Mal frei ist.
Aber nur unter der Prämisse, ganz alleine sein zu müssen.
Richtig, aber das ist denn für sie ist sozusagen das Freisein so wertvoll, weil sie das noch, genauso wie Anna in ihrem Leben noch nie das Leben und das gesellschaftliche Treiben und das Verliebtsein und das Leute kennenlernen und so und sich danach sehen sie sich danach einfach sie selber zu sein. Beide sehen sich
ein bisschen. Spoilerwarnung übrigens für die Eiskönigin, würde ich mal sagen.
Und das geht dann natürlich noch umso weiter und dann ist es so, dass ihr Exil dann trotzdem dazu führt, dass unten alles vereist ist und dann muss sie zurückkommen, weil sie auch eine Verantwortung hat und sie ist ja auch die Königin und so weiter. Und
sie wird ja geholt von Anna.
Sie wird ja
Anna
geholt sie, ja. Und am Ende wird es natürlich so, dass sie selber sein kann und einfach ihren Kräften freien Lauf lassen kann.
Aber habe ich nie verstanden, warum dann Anna plötzlich in Lebensgefahr ist in Elsas Eispalast. Anna geht ja hoch, erstmal muss sie an diesem Schneemonster vorbei.
Weil sie sich streiten. Sie sagen dann, hier, du musst kommen. Und dann sagt Elsa, nein, lass mich allein, ich bin glücklich, du verstehst das nicht. Und dann sagt er, wie, nein, aber wir sind da alle total im Schnee gefangen und es geht nicht. Und du hast einfach mit deinen Kräften derbe den scheiß Blizzard los. Alter, du musst uns jetzt helfen. Und dann ist Elsa total verzweifelt, weil sie sagt, oh Gott, das heißt, ich bin doch nicht frei. Und irgendwie peitscht das emotional so hoch, dass sie wiederum
Anna in
Gefahr ausbricht bringt. Und Annas Herz, glaube ich, trifft und dann droht sie ewig zu einer Eisstadt.
Wird sie dann ja auch?
Wird sie dann auch. Und am Ende, und dann heißt es nur ein Akt
wahrer Liebe.
Und dann denken alle, jetzt geht es um den Prinzen und du musst zu deinem Prinzen zurück. Und am Ende ist es aber Elsa, die sich vor Anna wirft. Und der Akt wahrer Liebe ist nicht zwischen dem Prinzen und Anna, sondern zwischen den beiden Schwestern. Und so kommt das. Aber das, eigentlich finde ich dieses Setup einfach so schön. Dieses, man muss sich fügen und darf nicht man selber sein, aber man will man selber sein. Und in der Verwirklichung dessen tritt man aber möglicherweise anderen auf den Fuß und dann muss man miteinander sprechen. Und das ist alles einfach in dem Film irgendwie so modern und gut konstruiert. Und ich habe lange keine Disney-Filme gesehen, dass ich am Ende des Films dachte, Mensch, da hat Disney ist irgendwie, und sie überkommen halt auch ihre eigenen selber geschaffenen Stereotype so gut. Also sie haben halt dieses Klischee von der Prinzessin und dem Helden und so weiter und der Kuss, der die Liebe besiegelt und so weiter. Das haben die etabliert und in den Köpfen von Millionen von kleinen Mädchen und Jungs festgesetzt. Und der Umgang damit ist super cool, finde ich.
Ich hatte mir die Notiz aufgeschrieben in den Worten, deine starke Meinung zu Anna und Elsa, und ich finde, du hast geliefert. Vielen Dank dafür.
Das war ein bisschen lang.
Nein, das war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, kennst du den Pixar, nee, das ist auch Disney-Film, aber Animation Vaiana?
Nee.
Vielleicht solltest du dir den auch nochmal angucken. Ich würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst.
Es gab doch noch diesen, der so vom Ding so ähnlich war, der danach kam mit dieser Karibik, mit dem karibischen
Setting. Das ist
Setting. Ach, ist das der?
Das ist Vaiana.
Okay. Da gibt es auch so ein Lied, das genauso ist wie Let It Go, wo sie auf den Ozean segelt.
Ja.
Wie Link mit dem roten Luden.
Genau.
Den leuchtenden Luden.
Aus The Wind Waker. Ja, richtig. Schön, vielen Dank. Du hast hervorragend genau das inhaltlich.
Und jetzt habe ich aber so viel geredet, dass ich möchte, dass du noch eine von dir nimmst.
Und noch eine von mir?
Eine von mir und dann machen wir vielleicht Schluss.
Einverstanden. Das wäre jetzt wieder eine Frage an dich. Okay. Ich habe mir aufgeschrieben die Begriffe coole Hipster.
Ja.
Und zwar ist mir das folgendermaßen aufgefallen. Ich bin vor, das war noch im Sommer, ist auch schon ein bisschen her, bin ich durch Eimsbüttel gefahren mit dem Fahrrad. Und man kann natürlich nicht im Sommer insbesondere durch Eimsbüttel fahren, ohne auf Hipster zu treffen. In Eimsbüttel ist ein Hamburger Stadtteil, in dem viele Hipster wohnen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und da habe ich so gedacht, ich würde ja von mir behaupten, ich bin ein recht selbstbewusster Mensch. Ich weiß sehr genau um meine Stärken und aber auch um meine Schwächen und vielleicht auch um meine Außenwirkung. Aber ich habe mir gedacht, ich bin so ein bisschen, nicht eifersüchtig, ist nicht richtig, vielleicht ein bisschen neidisch auf so Hipster, die aber quasi in meiner Wertevorstellung das coole Hipstertum ausstrahlen und damit leben. Und gemeint ist halt die Leute, die man so objektiv, wenn man sie so sieht, sagt, ah, ist einfach Hipster und macht das, ja, was er oder sie will. Aber die das einfach nur machen, weil das halt so deren Style ist und sie sich für gar sich nicht, genau, nur für sich und sich darüber gar keine Gedanken machen.
Weil das ist natürlich schwierig, übereinzukommen.
Kann man ja von außen nicht beurteilen.
Ja, richtig. Und Hipster sind ja nun gerade die Gruppe, der man eigentlich unterstellt, dass sie es nur für die Außenwirkung tun.
Richtig. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es davon viele Leute gibt, die einfach so eine Grundlockerheit und Coolness haben und einfach Bock auf den Style haben, weil die sich das für sich selber überlegt, ja, haben. Und auf die schaue ich auch mit meinen bald 35 Jahren immer noch irgendwie neidisch. Weil ich habe das Gefühl, die haben das Leben auf eine Art und Weise verstanden, die ich niemals haben kann.
Also, wofür
kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich habe auf jeden Fall großen Respekt davor. Du hast halt einerseits, wenn Leute so sehr doll einer Mode anheimfallen, dann unterstellt man ihnen schnell, dass sie keinen eigenen Style haben, keine eigene Haltung haben, einfach nur machen, was der Fashion vorgibt. Der Fashion. Und
der Fashion-Präsident.
Sich damit sehr einfach machen. Mhm. Und das kann man dann sozusagen eigentlich gar nicht ernst nehmen. Es gibt aber die Leute, bei denen du das Gefühl hast, die sind mit sich cool in einem Style.
Genau.
Und representen den voll und sind, ja, da voll drin.
Aber völlig unprätentiös dabei.
Ganz unprätentiös, aber eben trotzdem auffällig. Also nicht, ja, einfach, ich sag mal so wie du und ich mit einem Pulli und einer Jeans und
ja,
so.
Du hast es genau verstanden, was ich meine.
Und sehr schön. Das ist schon beeindruckend, weil das irgendwie, das strahlt ein Selbstbewusstsein aus, einen gewissen Mut zu irgendwie auch Stellung zu beziehen oder, mhm, sich irgendwo zu verorten.
Oder auf jeden Fall nicht dazu zu gehören.
Und trotzdem das Ganze halt aber so lässig zu machen. Also, ja, wenn Leute einen Style haben und dabei lässig sind, finde ich das auch immer sehr,
ja,
bemerkenswert. Und ich hätte gar keinen Anhaltspunkt. Also ich wüsste gar nicht, woher ich das nehmen sollte.
Ich glaube, es viele Leute, die so auf YouTube und so erfolgreich sind, oder vielleicht auch auf Instagram erfolgreich sind. Ich glaube, das sind genau solche Menschen. Auch da gibt es ganz viele Ausnahmen, gar keine, ja, Frage.
Ausnahme steht in der Regel.
Aber da gibt es ganz viele Leute, auf die es nicht zutrifft, so sage ich es jetzt. Aber es gibt auch einige, und ich denke da an manche Leute, die bei den Rocket Beans arbeiten. Und wahrscheinlich denke ich auch ein bisschen an Finn Kliman, weil Finn Kliman ist auch ein fucking Hipster, das lässt sich nicht anders sagen. Aber er macht es halt auch mit so einer Coolness und Lockerheit, dass man da so ein bisschen neidisch drauf guckt, weil ich bin auch nicht falsch verstehen, ich bin super im Reinen mit mir.
Ich weiß es trotzdem, was du meinst. Aber vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sagen würden, Alter, das sind einfach zwei Typen, die machen einfach ihren Podcast und die hauen das einfach, also die sind, weißt du, Leute, die sich, bevor sie einen Podcast machen würden, einfach erst mit 200 Jahre lang ein Konzept überlegen würden und sagen, wie wirken sie und kann ich das so sagen? und die vielleicht an uns auch ein bisschen bewundern, dass wir das einfach so raushauen mit auch einer gewissen Lockerheit und Lässigkeit.
Aber das ist ja das, was in der Selbstwahrnehmung häufig nicht funktioniert, dass wenn man gerade versucht, ich sag mal, Schlechtes an sich zu sehen, dass man das mit Guten kompensieren kann eigentlich. Das das fällt ja häufig schwer.
Und das ist auch was anderes in Bezug auf Style und Mode und so weiter. Ist das auf jeden Fall so, dass ich das auch denke, wie schaffen das eigentlich manche Leute, einen coolen Style zu haben, ohne so ein Modeopfer zu werden.
Und ich glaube, ein Punkt, warum mich das auch so beschäftigt hat noch im Nachhinein, ist die Tatsache, dass ich bei vielen dieser klassischen Hipster-Styles denke, ich glaube, das würde mir auch gut stehen, aber ich glaube, ich traue mich nicht, das zu machen, um nicht mir vorwerfen lassen zu müssen, jetzt wirst du auch ein Hipster sein. Du rennst
hier einfach der Mode hinterher.
Genau.
Und das vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht, wenn man das nicht aus sich selber heraus macht, sondern sich anguckt, dann hat es genau nämlich diesen Effekt des Nachbarns. Ja. Und bei mir, ich rede mich dabei auch noch damit heraus, dass ich einfach, und da ist das auch wirklich ein bisschen so, mir macht einfach, ich habe einfach so wenig Interesse und Freude an Klamotten. Mir macht es einfach gar keinen Spaß, Klamotten zu kaufen und auszusuchen. Das damit beschäftigen, finde ich so doof und langweilig, dass selbst wenn ich den Wunsch hätte, irgendwie einen cooleren Style zu haben, ich dem nicht gerecht werden könnte, weil ich auf dem Weg dahin einschlafen würde sozusagen oder mich ärgern würde oder sonst wie. Deswegen akzeptiere ich einfach, dass ich kein Interesse an Mode und Klamotten und Style habe. Und sage einfach, es gibt da draußen Leute, die haben das und die können das. Es gibt auch Leute, die können geil Gitarre spielen. Es gibt auch Leute, die sind mega eloquent oder die können dies oder das oder jenes. Und an der Stelle gehöre ich vielleicht einfach nicht dazu. Ich habe andere Qualitäten.
Das ist, glaube ich, auch sehr gesund, dass du das so machst. Ich bin da auch gar nicht weit von entfernt. Aber was ich mir sehr wünschen würde, so als Utopie für die Zukunft, so eine Technik, und das ist bestimmt machbar, vielleicht auch schon mit den heutigen Maßstäben, dass man Menschen fotografieren könnte und dann kannst du darüber dann die Jacke bestellen oder die Hose bestellen oder die Schuhe bestellen, weil dieser ganze Prozess von erstmal losgehen und anprobieren und mal gucken, hasse ich wie die Pest. Finde ich furchtbar.
Das ist der letzte
Schritt. Ich muss da wirklich zu überredet werden. Und das war bei mir übrigens immer schon so. Meine Mutter hat, als ich noch zu Hause wohnte, bis ein relativ hohes Alter, immer noch irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt Schuhe kaufen, weil die Schuhe, die hier vor der Tür stehen, gehen gar nicht mehr. Das ist ja peinlich im Treppenhaus. Wir gehen jetzt Schuhe kaufen, du suchst jetzt neue Schuhe aus. Und das war für mich immer so ein Zwang.
Geil, ist es peinlich im Treppenhaus?
Ja, weil die draußen standen. Ja, fand meine Mutter peinlich, dass ich so schmutzige, kaputt gelaufene Schuhe, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass die Nachbarn denken, Gott, die können ihren Kindern keine sauberen, heilen Schuhe leisten.
In der Hose und ständig diese Stirn.
Ständig diese Schuhe. Genau. auch da wieder Feinurlaub, der große Künstler des 20. Jahrhunderts, der 2000er Jahre. und das hat sich eigentlich nicht großartig verändert. Ich war original 23 Jahre alt, bis ich mir zum ersten Mal selbstständig aus eigenem Antrieb heraus Schuhe gekauft habe. Das ist kein Witz. 23. Und bis dahin habe ich halt immer das getragen, was meine Mutter gekauft hat. Ja. Und was das halt auch so optisch war, war mir auch scheißegal. Ja. Guck dir Fotos aus der Zeit an, das sieht man auch. Das sah schon scheiße aus. Aber
bei dir hat sich das zum Teil auch zu so einem Style hochakkumuliert.
Ja, das stimmt auch. Aber ich habe da halt irgendwie immer ganz konkrete Vorstellungen und es muss auch schnell, also es muss schnell sein. Ich habe keine Lust, lange zu gucken und viel rumzuprobieren.
Ich bin auch einfach super schnell. Ich bin neulich, ich habe mir zwei neue Paar Schuhe gekauft. Ich gehe in diesen Laden rein, ich gehe das ein Regal, ich habe eine relativ große Schuhgröße. Ich bin gerade so am Rand dessen, was noch geht, 46. Und dann probiere ich zwei an und kaufe die meistens dann auch.
Genau. Und so ist sofort wieder raus. So ist es bei mir auch. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen bei Pollicke in Hamburg. Kennst du Pollicke?
Ja, fantastischer
Laden. Ein riesengroßer... Harry Potter? Harry Potter?
Ja.
Warum sagst
nicht
du
Pollicke. Jetzt? Ist es der am Berliner Tor?
Ja, genau.
Also Pollicke. Ich war da noch selber noch nicht drin, aber die Geschichten, die ich gehört habe, ist es so, dass du, als wenn du in so einen verwunschenen Laden gibst mit ganz vielen Wendeltreppen und alles ist ganz klein, und dann kommt da irgend so ein uralter Mann, guckt dich an und nickt einmal, verschwindet
in der Winkelgasse
und kommt im Anzug wieder und der passt dir.
Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin diesem alten Mann, glaube ich, zuvor gekommen. Weil Pollicke ist halt ein großer Herrenausstatter. Da kann man gut Anzüge und sowas kaufen. Genau. So für schicke Anlässe, zum Beispiel Hochzeiten. Und da waren wir zu zweit für eine Hochzeit. Da waren wir Hochzeitsgäste und ich brauchte einen neuen Anzug. Und dann sind wir da rein und das geht, glaube ich, über 3 oder 4 Stockwerke.
Ja, genau.
Und gleich, wenn man so ins Erdgeschoss geht, durch die Tür rechts rein, da sind halt so, ich sag mal, so Standardanzüge. Und dann haben die halt so gefragt, ja, was hättest du gerne? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, mit Anthrazit. Ja, welche Größe, weil ich keine Ahnung. Gucken sie mich an, so 53, maybe, keine Ahnung. Und dann haben die so, ja, das ist Anthrazit, ja, das wäre so 53, hier, probier mal an. Habe ich so eine Sache anprobiert, guck so, ja, passt eigentlich, ne? Nehme ich. 10 Minuten hat das gedauert. Ich glaube, ich habe noch eine zweite Hose anprobiert.
So berichten tatsächlich alle von Pollücke.
Ja.
Auch die, die sozusagen eigentlich aussuchen, weil die meinen, das ist halt diese Magie der Winkelgasse.
Ja, das kann sein.
Die kommen und gucken dich an und geben dir dann Anzug und du hast keine weiteren Fragen.
Aber so war es auch, als ich die Verlobungsringe gekauft habe für meine Freundin. Das sei mal an dieser Stelle erwähnt, für die, die es nicht eh schon wussten. Das ist auch schon ein bisschen her. Da habe ich mich verabredet mit ihrer besten Freundin zum Aussuchen und da sind wir dann in die Europapassage gefahren zu Christ. Übrigens absolute Nicht-Empfehlung, geht da nicht hin, ist ein Kackladen. Aber da, das war der erste Laden, wo wir drin waren und ich habe halt gesagt, so das und das hätte ich gern und so, das und das ist das Budget. Und dann habe ich halt so einen gezeigt bekommen und dachte, ja, das ist eigentlich gut. Ja, okay, gibt's da noch einen Männerring zu? Ja, alles klar, nehme ich. Gekauft, raus da. Und dann meinte auch die Freundin von meiner Freundin so, ich dachte, wir gucken jetzt noch mal so ein paar Stunden. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen. Ich dachte, wir gehen doch mindestens in so 3-4 Läden rein. Warum denn? Wir haben doch jetzt das gefunden, was wir brauchen. Exakt. Ohne Witz, habe ich das schon mal erzählt?
Nee.
Wirklich nicht?
Nee.
Wir waren wirklich Eis essen danach. Kein Witz. Verrückt, ich gehe nie Eis essen. Du hast absolut richtig das vermutet. Ja, okay, also das war mein kleiner, my 50 Cent to,
50,
to Hipster. Und jetzt darfst du noch ein Abschlussthema dir aus deinen Handy-Notizen aussuchen. Diese sehr gute Folge bitte hochqualitativ abschließen, weil ich glaube, insbesondere die zweite Hälfte nach der China-Pause war exzellent.
Schwierig. Erstmal was zu finden, was das...
Erstmal diese 5-sekündige Pause.
Ich habe noch ein, zwei Aufreger. Ich will jetzt keine Aufreger mehr haben. Ich habe noch einiges Politische. Entweder wir reden über Pilze oder über Bettzeug.
Bettzeug bitte. Das passt das, ja auch zu den Matratzen.
Das ist ein Aufreger. Und ja, ich glaube, vielleicht haben wir darüber schon geredet. Mir kommt nicht in den Kopf, warum es diese Bettbezüge gibt, die weder Knöpfe noch Reißverschlüsse haben.
Das kommt mir auch bekannt vor, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Ich glaube nicht unbedingt im Podcast.
Es gibt diese Kopfkissen.
Ja, ja, ich weiß.
Die einfach nur unten so, die kannst du so umklappen.
Oh, genau, das ist so, Gefühl, so ein Einschlag.
So, das hält bestimmt. Und dann wühlst du 20 Sekunden und dann quillt dir die halbe Kissenwurst da raus.
Das ist ein Aufreger, meinst du?
Das ist ein richtiger Aufreger. Wie scheiße ist das? Das ist so, dass ich denke, das ganze Produkt, die ganze Produktlinie, alles kannst du einfach verbrennen. Niemand braucht das. Es ist nur scheiße und es gibt so viele davon.
Und es ist ja offensichtlich eine bewusste Entscheidung in der Produktion, dass man so sagt, machen wir Knöpfe oder Reißverschluss?
Nichts.
Warum machen wir denn gar nichts davon? Genial.
Und es gibt keinen Vorteil, nichts. Nee. Es ist einfach, und es funktioniert nicht.
Also
wenn es funktionieren würde, könnt ihr doch sagen, okay, es ist in der Produktion einfacher.
Ja, genau, ich bin mir sicher, dass es einfacher ist in der Produktion.
Ja, aber meine Güte, ein Knopf.
Ja, es ist ja nicht nur ein Knopf, weil die ja nicht nur eine Bettdecke herstellen.
Knöpfe.
Pro Bettdecke.
Ja, pro Bettdecke.
Und die stellen die ja nicht in Einzelarbeit.
7 Cent auf die Bettdecke. Fertig.
Ja,
wenn du also 10 Cent aufmachst, machst du sogar noch einen Gewinn von 3 Cent pro Decke und niemand merkt es.
Ich glaube, dass du exorbitant weniger Decken am Tag herstellen kannst, wenn du da Knöpfe oder Reißverschlüsse einnähen musst, als wenn du es lässt.
Ja, aber was bringt dir ein Produkt, das gestreamlined ist in der Produktion, wenn es den Nutzen überhaupt nicht mehr erfüllt? Das ist so wie dieses, es gibt so viele Sachen, die produziert werden, die sozusagen instant kaputt gehen, wo man sich fragt, warum werden die überhaupt produziert?
Ich möchte dazu folgende Anekdote erzählen. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass wir gerne zum Frühstücken uns Brötchen aus der kleinen Konditorei holen und dass es ja immer eine sehr lange Schlange davor ist. Insbesondere zu Corona-Zeiten ist sie natürlich viel länger als sonst. Und da die führt an einem Kick vorbei Und dieser Kick hat, der hat natürlich immer zu am Wochenende, wenn wir da stehen, zumindest sonntags. Und da gibt es aber immer die Außenwerbung, wo original draufsteht. Spannbettlaken für 1,99 und darunter, der Preis sagt alles. Wo ich mir auch denke, ja, der Preis sagt alles. Die will ich nicht haben. Diese Spannbettlaken für 1,99 €. Nee, der Preis spricht für sich. So ist der Spruch. Der Preis spricht für sich. So, ja, Mann. Der Preis spricht für sich. Das ist nichts, was ich in meinem Leben haben will. 1,99 € Spannbettlaken.
Gut gespart.
Ja. Also vielleicht geht das in die Richtung. Vielleicht ist es in der Massenproduktion ein wesentlicher Faktor, ob du da Knöpfe oder Reißverschluss oder gar nichts.
Man sieht es auch von außen nicht. Die sind eingeschweißt und du kannst nicht erkennen, was für einen Verschlussmechanismus sie haben. Dann kaufst du es und packst es zu Hause aus und du willst dir alle Fingernägel ausreißen, weil es so schrecklich ist. Es ist so schlimm. Und ich finde auch, also Knöpfe sind schon scheiße. Denn wenn du das neu beziehst und du musst die alle, und dann ist es manchmal auch noch so, das ist überhaupt der allerdümmste Scheiß. Es gibt welche mit Knöpfen, die aber so angebracht sind, dass du sie nicht einfach nur zuknöpfst, sondern die haben noch so eine Lappenschicht drüber.
Darüber, ja.
Damit du die Knöpfe nicht siehst.
Ja.
Weil die Knöpfe unfein sind.
Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen, dass du sie nicht spürst?
Nee, an den Füßen, ich glaube, es geht um die Optik. Weil die Leute, dann machen die ihr Bett, falls sie eine Tour machen durch ihr Schlafzimmer, da kommen die Leute rein und sagen, oh, du hast ein sichtbare Knöpfe.
An der Bettdecke, das ist aber peinlich.
Das geht ja gar nicht.
Also hier kommt nicht mehr.
Fuck, ey.
Ja, also wenn das wirklich so, der
so
Grund
wie,
ist.
Wie du an Türklinken keine Schrauben sehen darfst und deswegen sind die so scheiße angebracht und du kannst.
Ja, das hast du schon mal gesagt. Häufig sind diese Knöpfe aber auch einfach slightly zu groß für die Löcher. Was ist das eigentlich für eine Scheiße, dass man damit echt richtig Gewalt durchdrücken muss?
Ja.
Das ist auch nicht gut durchdacht.
Ich habe es auch an Hemdenärmeln häufig und dann musst du mit der linken Hand am rechten Ärmel und die kriegst ihn einfach nicht durch und der Termin fängt an und du bist schon am Pulen und Pulen.
Also, dass im Jahr 2020 das Knöpfe-Game noch nicht durchgespielt ist, ist wirklich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.
Nimm halt Druckknöpfe oder mach einfach überall Reißverschlüsse dran.
Es gibt Druckknöpfe. Ich habe schon Bettdeckenbezüge gesehen und auch Kopfkissenbezüge mit Druckknöpfen, die sind fantastisch. Aber da kann ich mir vorstellen, dass sie mit der Dauer ausleiern, dass sie dann irgendwie nicht mehr fassen.
Boah, das glaube ich nicht.
Ist aber, glaube ich, auch nicht so irrsinnig schlimm.
Reißverschlüsse sind am geilsten.
Aber nun ist nicht, da gibt es auch qualitative Unterschiede, weil es gibt ja die haben kein Henkel, sondern wo du einfach nur dieses Ding selber greifen
musst. Du musst am Ende noch deinen Zeigefinger rausschnipsen und dabei mit dem Daumen noch nachschieben, damit
der ganz zugeht. Genau, das ist nicht immer ganz unkompliziert. Und vor allem, wenn die ganz zu sind, sind sie manchmal schwer aufzubekommen. Wenn du
richtig, da musst du mit dem Fingernagel. Oh, und das kann wehtun.
Das kann unangenehm sein. Dann können natürlich Reißverschlüsse immer so kaputt gehen, dass du sie zuziehst und dann ist das Ende. Aber das passiert nicht so wahnsinnig oft.
Bettdecken ist mir aber noch nie passiert.
Aber ich finde, was eine...
Warum? Wer macht denn Reißverschluss und produziert den und dann macht er den Henkel nicht dran?
Ich glaube, also entweder das ist auch ein ästhetisches Ding das oder auch da so ein, dass man nicht will, dass irgendwie so ein Reißverschlussdödel in deinen Fuß reinpiekst.
Der Fuß ist doch gar nicht an der Unterseite der Decke. Die Decke ist doch länger als dein Körper.
Ja, aber die Füße gucken ja raus bei normalen Menschen. Kein sinnvoller Mensch dieser Gesellschaft hat die Füße unter der Decke.
Ich habe die unter der Decke.
Nein, hast du nicht.
Natürlich.
Nein, du hast deine Füße nicht dauerhaft die ganze
Nacht. Ich sag dir, die meisten Leute, ich schätze 80% bis 90% der Leute haben die Füße unter der Bettdecke.
Maximal. Genauso wie viel Prozent? Hier, 10% AfD-Wähler. Das sind die Leute, die ihre Füße und du, die Füße unter der Decke haben. Ansonsten, das ist doch geisteskrank. Geisteskrank, die Füße unter der Decke zu haben. Weißt du, wie heiß das ist? Das ist doch scheiße. Man braucht doch Luft an den Füßen. Sonst fühlt man sich auch eingeengt und gefangen.
Die Füße sind doch so kalt häufig.
Ja, aber das macht doch nichts, wenn der Rest warm ist.
Die Füße müssen warm sein.
Du hast die Füße immer unter der Decke. Immer.
Ja, im Sommer nicht. Also ich habe auch noch das ganze Bein nicht unter der Decke. Da schlafe ich dir mit einem Bein auf der Decke.
Das und kann doch nicht wahr sein.
Fällt auch raus.
Das stimmt.
Warme Füße nerven mich auch, aber ich...
Okay, Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich so häufig rufe ich dazu auf und selten kommt, also ein bisschen Reaktion kommt häufig, aber nicht flächendeckend. Jetzt brauche ich mal bitte wirklich eine flächendeckende Reaktion von jedem von euch, der diese Folge hört, bis hierhin.
Wo sollen die das eigentlich hinschreiben?
Ist mir scheißegal, ob das bei WhatsApp ist, weil wir uns persönlich kennen, ob das bei Instagram Bielebu-Podcast ist, weil du in der Schweiz wohnst, liebe Glörgel, oder ob das bei Discord ist, ist mir alles egal. Ich möchte jetzt wirklich von jedem einzigen von euch, wenn du in der Schweiz wohnst, hast du meine Handynummer nicht, das ist
meine
der Unterschied. Ja, dann schreib gern Benni. Das will ich jetzt wirklich wissen. Im Winter, es ist kalt, ne? Das ist schon, ja. Ne? Ich kann, da habe ich.
Bei mir ist auch Herbst oder Frühling. Herbst oder Frühling. Alles, was nicht Hochsommer ist,
ja?
nicht wirklich warm.
Füße dauerhaft nachts unter der Decke oder außerhalb der Decke? Das möchte ich jetzt wirklich ja mal empirisch, also nee, empirisch ist es ja nicht, weil wir ja keine groß genug Menge haben. Groß genug ist schön.
Ja.
Um das festzustellen, aber unter unserer Hörerschaft, das würde ich gerne wissen, auch um euch so menschlich einschätzen zu können, ob sich das noch lohnt, das weiterzumachen hier im Podcast. Aber ich habe noch mal eine ganz kurze andere Frage an dich, lieber Benni, nur an dich, das will ich jetzt nicht von euch da draußen hören. Wenn man Bettwäsche wäscht,
ja.
Bettdecken, große Kopfkissenbezüge, machst du die vorher zu? Damit nicht, weil man wäscht die ja meist nicht alleine, sondern mit Socken oder
Unterwäsche zusammen. Hin und wieder passiert ist, dass ich mal einen Laken rausschule und dann kommt auch noch eine alte Socke raus oder so. Passiert.
Ja, beim Laken, die kannst du ja nicht zumachen. Es geht jetzt wirklich um Bettdecken und so.
Aber ist es eigentlich auch hauptsächlich in Laken, weil die sich so einkrummeln. In der Bettdecke, das ist nie, das merkt man auch, wenn du die dann da rausholst, wenn da noch andere Wäsche drin ist.
Das, so sehe ich es nämlich auch.
Ja, das muss man nicht zumachen.
Ich denke auch.
Du musst es ja nur einmal wieder hinterher aufmachen und das nervt.
Mhm.
Ja.
Dankeschön, das ist genau das, was ich hören wollte. Auch schön, jetzt haben wir.
Mit den Füßen sind wir quer. Aber das war doch ein ganz gutes letztes Thema. Ich hätte gar nicht
gedacht, ich denke auch. Jetzt können wir das vor allem nochmal.
Ich möchte nochmal sagen: Ihr seid nur eine Rezension auf iTunes entfernt von unseren Tagebucheinträgen. Ich habe gestern vom Dachboden mein Tagebuch von 1998 geholt. Kleiner Spoiler, es ist mega uninteressant. Aber ich glaube, bei Tim steht einiges Pikantes drin.
Das kann ich bestätigen.
Also, wenn ihr die Tagebucheinträge ein bisschen hören wollt, dann rezensiert uns auf iTunes. Es fehlt nur noch eine Rezension. Wir haben nämlich 4.
Das
plus meine eigene.
Das ist korrekt. Und wo du das jetzt gerade so thematisch so gut erzählst, möchte ich natürlich noch mal eine vorlesen, die schon einen Monat alt ist zum jetzigen Zeitpunkt, die wir noch nicht vorgelesen haben. Nee, die haben wir noch nicht. Und zwar von Fangal oder Gurl.
Ach, die hast du mir nur geschickt, ne?
Die habe ich dir nur geschickt. Die haben wir noch nicht hier laut verlesen.
Shoutout an Fangirl.
Fangirl soll es heißen. Der Titel der Rezension ist Diary. 5 Sterne.
Diary.
Und der Kommentar dazu ist: X Shades of Beleuchtung, gelbes Herz. Ich lieb's euch zuzuhören. Ihr amüsiert mich und sorgt für positive Vibes. Freue mich auf die Tagebucheinträge. Fangirl, wir freuen uns auch auf die Tagebucheinträge, aber uns fehlt noch eins. Es stehen zwar weiterhin, dass es 5 Rezensionen mit jeweils 5 Sternen gibt, aber es gibt nur 4 schriftliche Kommentare, das zählt noch nicht.
Und 2 davon sind von uns.
Genau.
Und eine von Sladi.
Eine von Sladi, eine von Nils und eine von Fangirl.
Das sind aber schon 5.
Das sind schon 5. Moment. Moment mal. Diary, Finale, 3, 4. Da ist meiner. Da ist deiner. 1, 2, 3, 4, 5.
Fällt Nils oder Slavi?
Nein, es gibt 5.
Es gibt 5. Ja, aber eines von mir, die nicht zählt. Die von
dir haben wir. Ach, deine zählt nicht?
Nee, und die von dir haben wir ja schon sozusagen.
Ja, ich habe genau, da habe ich ja gesagt, die zählt.
Die zählt. Also, wir brauchen noch eine 5. iTunes-Rezension. Und empfehlen uns euren noch mal ein bisschen weiter. Wir müssen erstmal hier auf ein paar. Wir brauchen erstmal die Road to Fame mit diesem Podcast.
Ja, brauchen wir jetzt mal.
Es ist jetzt die 41. Folge. Irgendwann müssen wir jetzt auch mal zu Klum kommen.
Spätestens bei Folge 433 möchte ich mindestens 100 Hörer. Das wäre schön. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Nee, das stimmt. Wir machen weiter. Wir haben noch viele Themen.
Aber was wir nicht mehr.
Dreht sich weiter.
Heute machen wir aber nicht mehr weiter. Wir machen an dieser Stelle Schluss.
Richtig.
Benni, vielen Dank auch an dich. Du hast dich vorhin schon bei unseren Zuhörern bedankt. Ja. Und mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein gutes Konzept mit unseren Special-Folgen außerhalb der Reihe. Und du gähnst schon das ungefähr 6. Mal herzhaft. Danke für deine starke Meinung zu Anna und Elsa. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir wieder ein richtiges, reguläres Thema haben.
So ist es.
So ist es. Du bringst es mit.
Ja.
Ich bin gespannt. Du auch, ne? Bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif.
Steif wie noch nie.